Seit Monaten jagt die Polizei ohne Erfolg ein Phantom, das Wochenendhäuser, Gasthöfe, Scheunen und Lokale niederbrennt. Auch die TKKG-Bande nimmt die Spur auf, doch die Zahl der Verdächtigen ist groß. Wer ist der Feuerteufel? Tarzan, Karl, Klößchen und Gabi werden ihn entlarven. Rasende Hängematte. Neues aus der Millionenstadt.
Einen schönen guten Abend, schönen guten Morgen, schönen guten Tag draußen an den Endgeräten. Hier ist eine neue Folge, die Rasende Hängematte. Heute mal wieder eine TKKG-Folge. Und ihr wisst, jede Folge mit anderen Gästen. Es gibt aber schon den einen oder anderen Wiederholungstäter, der öfter in diesem Format schon zu Gast war. Auch heute wird es der Fall sein. Als er das letzte Mal hier war, habe ich ihn so ein bisschen über den Tisch gezogen, weil er hat sich eigentlich eine andere Folge gewünscht, die wir dann nicht besprochen haben. Das holen wir heute nach. Ich begrüße meinen guten Podcast-Freund, Saufkumpan über die Entfernung und da lacht er schon hier, der Sonnenschein, der liebe Oli vom Machtschädel, / Pumuckls Sturschädel. Da ist er wieder. Grüß dich, mein Lieber.
Ja, servus aus Österreich. Es ist mir eine Ehre und eine Riesenfreude, mit dir, Teufelskerl, einen rauszufeuern, dass die Funken spritzen. Ja, das war's eigentlich schon. Das habe ich mir vorbereitet. Nein, freut mich, dass du mich wieder eingeladen hast und freue mich auf eine gute, lustige und nette Besprechung.
Man muss sich ja auch nicht mehr großartig vorstellen, wenn ihr wissen wollt, wie der Olli so tickt. Hört euch unsere Folgenbesprechung zum, oh Gott, wie hieß es, Folge 67, Hinterhalt im Eulenforst. Da war er damals dabei mit dem lieben Jörg vom Hörspiel-Request. Aber heute ist der Dritte im Bunde. Nicht der liebe Jörg, schöne Grüße übrigens an dieser Stelle, sondern jemand anders. Ein sehr, sehr lieber Mensch, mit dem ich Ende letzten Jahres in seinem Format Nerd gehört ein total tolles Interview führen durfte. Sein eigener Podcast, wo auch schon der Oli zu Gast war und der Jörg. Also eigentlich waren wir alle da jetzt schon zu Gast. Deswegen ist es logisch, dass er heute auch hier ist. Ja, ich freue mich sehr, dass er hier ist. Der liebe Matthias Gall. Grüß dich, mein Lieber.
Ja, hallo. Auch grüß Gott aus Mainz zu euch und zu allen da draußen. Ich bin wirklich feurig auf die heutige Folge. Ich freue mich. Auf geht's.
Nochmal rückwirkend beziehungsweise Feedback zu der Folge, wo ich bei dir zu Gast sein durfte. Da gab es ganz tolles Feedback. Also wie du geführt hast, wirklich wie so ein einfühlsamer Moderator, Matthias. Ja, also wirklich so. Und auch die Fragen, die du gestellt hast, das war ein sehr persönliches Gespräch, was wir da hatten. Und ein langjähriger Hörer, der alle meine Formate verfolgt, hat auch gesagt, so, da hat er mal eine andere Seite von mir gesehen und fand es auch so, da war ich so nicht dieser Entertainer, der ich sonst hier in dem Podcast bin, sondern der Private. Und deswegen nochmal vielen lieben Dank an dieser Stelle. Das war echt, war schön.
Habe ich die weiche Seite bei dir rausgekehrt sozusagen, ja?
Ja, genau. Matthias, du bist der Dorian des Podcasts.
Ja, genau, das wird sein.
Aber ich kann mich da anschließen. Ich habe die auch sehr, sehr angenehm gefunden und auch die mit mir selber und auch die mit dem, wer war noch da?
Jetzt? Jörg.
Jörg war schon
Jörg,
da.
Genau. Also, ja.
Das war. Hast super. Du nicht gesagt, du willst heute nichts trinken, Uli?
Sagen kann man viel.
Ja, eben, deswegen. Und auch ganz toll, kann man auch mal empfehlen, Matthias hat auch ein Interview mit seinem eigenen Sohn geführt. Also das hatte ich auch so noch nicht. Das fand ich total interessant und erfrischend, so generationsübergreifend einen Podcast und ja, du fragst ja immer so Hör- und Schauverhalten ab. Also es geht eigentlich um Popkultur, ne? Und das war irgendwie total interessant. Also habt ihr sehr, sehr schön gemacht.
Das freut mich. Vielen Dank. Hat meinem Sohn auch Spaß gemacht, was mir sehr wichtig war, dass der sich da nicht so genötigt fühlt. Aber nee, schön. Freut mich sehr, wenn es auch so ankommt bei der Hörerschaft.
Matthias, Möchtest du erzählen, was du sonst machst, wenn du nicht bei mir hier zu Gast bist? Du bist ja auch sehr umtriebig. Ich habe ja geguckt, du hast ja auch eine eigene Webseite, www.matthiasgeil.de. Ganz wichtig, Matthias mit einem T statt zwei. Ja, und und es ist, Achtung jetzt, Karlauer, der Oli, man sagt ja eigentlich immer Olli, aber irgendwie schreibst du dich ja Oli mit einem L. Und deswegen, ihr beide seid heute für mich das Duo. In einem, sagt man ja so, ne, wenn man so im Duo auftritt, unter einem Namen, ihr seid Gulliver für mich.
Das ist ja extrem cool.
Ja, krass, oder? Ja, heute bei mir zu Gast Gulliver.
Also könnte ein Charakter von Herr der Ringe sein, auf jeden Fall.
Ja, das stimmt. Wie wäre der denn so drauf? Ich meine, Tolkien hat ja seine Charaktere immer vom Namen her gebildet, ne? Jetzt könnten sich überlegen, wie der so drauf wäre.
Auf jeden Fall ist viel Alkohol im Spiel.
Eine Mischung aus Pumuckl und Masters.
Ramen mit dem roten Haar, ja, so ist es.
Faker vielleicht.
Matthias hat eine eigene Homepage und da steht aktuelles, was er alles hat. Er hat einen YouTube-Kanal. Er ist Drehbuchschreiber und mitverantwortlich für die Neuauflage der Hörspiele, die bei der Retrofabrik erscheinen. Da sitzt er mit im Writers Room, ja, und erzähl doch einfach mal selber, Matthias, bevor ich jetzt irgendwie hier so rumstammel.
Macht aber Spaß, dir zuzuhören, muss ich sagen, doch. Nein, aber hast ja recht. Also ich habe das versucht, so auf der Seite da so ein bisschen zu sortieren und tatsächlich, also ich sag mal so, ich bin im Masters-Bereich tätig, da habe ich viele Jahre jetzt schon mit meinem Kumpel Alex, Grüße gehen raus, mit Alex Streb habe ich als Motu Fanfiction, das Projekt Motu Fanfiction, da haben wir Fanhörspiele gemacht. Wir haben jetzt gerade 7-jähriges beziehungsweise inoffiziell 10-jähriges gefeiert. Also Alex und ich haben 3 Jahre im Verborgenen geschafft, bis wir unser erstes Hörspiel rausgebracht haben und sind mittlerweile bei paar und 30 Hörspielen, die wir rausgebracht haben, auf motofanfiction.de. Und bringen auch Hefte raus, sind auch regelmäßig auf der Grayskull-Con, auf Events und sind halt dadurch dann auch zur Retrofabrik gekommen. Ansonsten mache ich halt viel, genau, wie du schon gesagt hast, mit Nerd gehört, mein kleines eigenes Podcast-Projekt. Eigentlich mache ich viel Musik. Als Matthias Gall kann man mich auf Spotify auch finden. Und nicht unwichtig, die letzten Jahre ist der Fokus auch sehr viel wieder auf meinen Fanbereich Michael Jackson gerückt. Und da bin ich sehr aktiv auf dem YouTube-Kanal vom Malibu Fanclub und auf Instagram. Und ja, insofern sind mittlerweile, glaube ich, 4 YouTube-Kanäle und 4 Instagram-Accounts, weil ich auch in der Fastnacht aktiv bin. Aber gut, heute geht's um Kindheit pur. Heute geht's ja um TKKG und das ist so mein Ding. Man musste sich ja früher, wir sind ja in einem Alter, da musste man sich ja entscheiden. Hört man 3 Fragezeichen oder hört man TKKG? Und ich gebe es ja immer gern zu, 3 Fragezeichen waren mir zu gruselig. TKKG habe ich gehört und habe ich auch mittlerweile 3-mal, glaube ich, jetzt durchgehört. Letztes Jahr war ja mein letzter großer Marathon und macht unheimlich Spaß, das so zu entdecken. Also 3 Fragezeichen sind viel mehr homogener so in der Entwicklung als TKKG, aber irgendwie macht es mir unheimlich Spaß.
Ja, also Respekt, dass du da nennt man das also nicht Rewatch, sondern Rehear, kann man das
genau,
so nennen?
Genau, Re-Listening.
Das Re-Listening, ja, also ich gebe es jetzt, ich habe es ja schon öfter im Podcast erzählt, ich habe bis heute immer noch nicht alle TKKG-Folgen gehört, weil ab einem bestimmten Folgenbereich wird es echt hart, ja, so gerade so ab einem 120er, 130er Bereich und da muss man durch.
Das ist eine krasse Durststrecke, ja, das ist wahr.
Wird dann aber wieder besser, ja, also TKKG ist ja wieder, ich habe es schon mal erzählt, wir hatten ja auch schon ein Interview mit Manu Lubowski, dem Sprecher von Klößchen, die erleben ja gerade so ihren zweiten Frühling, vielleicht so mal als Einordnung, wann wir das hier aufnehmen, morgen erscheint die neue Folge Nummer 236, das war ja auch die Vorlage für die Live-Tour jetzt im Frühjahr, die sind ja im Januar auf Tour gewesen, habe ich mir sogar als LP-Vinyl bestellt, die sollte morgen eintrudeln. Nächstes Jahr gehen sie ja wieder auf Live-Tour. Da werde ich die dann mitnehmen und mir unterschreiben lassen.
Toll.
Das ist cool. Für diesen Zweck habe ich mir die extra bestellt. genau, Matthias, du hast ja schon gesagt, bevor ich da nochmal einhake, dein Verhältnis zu TKKG, was angeht von den Büchern bis zu den Hörspielen, bis zu den Comics und den Kinofilmen. Ganz kurze kleine Hausmeisterei. Wir nehmen ja alle hier unsere Tonspuren selber auf und ich hoffe, ich war nämlich vor kurzem in einem anderen Podcast-Format zu Gast, nämlich in dem Horrorfilm-Podcast Haunted Mansion heißt der, ja. Das ist mir total unangenehm. Wir haben über den Film Scream gesprochen und ich nehme ja hier über den Rodecaster auf, meine Tonspur, und wollte dann nächsten Tag dem Carsten, liebe Grüße an dieser Stelle, meine Tonspur schicken, um dann festzustellen, dass es nicht auf der Micro-SD-Karte drauf war.
Oh. Das ist bitter, ja.
Okay.
Passiert den besten Leuten, ne? Das ist uns auch passiert, Matthias, oder? Letztens. Da war auch irgendwas, ja.
Ja, wir haben es aber nach 30 Minuten gemerkt.
Stimmt. Und dann noch einen besseren ausgefeuert als den ersten.
Waren wir schön warm gebabbelt.
Ja. Und ich habe es nächsten Tag gemerkt, wo die 2-Stunden-Aufnahme...
Oh, du Armer, das ist ja echt Mist.
Na, er hat mir so leid getan, ne? Weil das ist ja, ich meine, das macht man ja auch nicht mit Absicht, aber es ist halt scheiße, ne? Wenn man auch das, dann das so zu überbringen, du, es tut mir so leid, die Aufnahme ist weg. Und was soll man denn da machen? Man kann ja nicht sagen, so, oh du Schwein, ne? Ich will dich nie wiedersehen oder so. Ja? Dann kann man ja wirklich nur sagen, ja, ist kacke, aber du hast es ja nicht mit Absicht gemacht, ne?
Naja, ich hoffe, er hat dir dann seine Spur geschickt und du hast einfach nochmal nachsynchronisiert. Deshalb nehme ich, das ist mir nicht, aber einem Gast von mir, dem Shaggy, vom Machtschädel, einem Gast, der ist dann auch irgendwann mal nach einer halben Stunde, ist die Spur abgebrochen. Er hat es nicht gemerkt bis zum Schluss und hat dann, und da war noch ein zweiter Gast dabei, der Markus Holzer, und dann der hat das einfach nachsynchronisiert.
Ernsthaft?
Hat er das gemacht?
Ja. Ist aber abgefahren.
Wow. Also das kommt ja darauf an, wenn es so ein 3-Stunden-Podcast ist, never. Ne? Ich sag mal, wenn es eine Stunde ist, könnte man das so hinkriegen, aber ja. Ich meine, für Zentrale hatten wir das auch schon mal. Da waren wir zu Gast bei die 2 und die letzte Viertelstunde von Benjamin, die war dann weg. Und dann hatten wir vorgeschlagen, na dann reacte doch drauf, sprich das nochmal nach. Genau. Ja. Und Benjamin ist halt ein deutlich schlechterer Schauspieler als ich. Also ich jetzt natürlich hinbekommen, ne?
Ja, klar.
Er hat dann nochmal so 5 Minuten aufgenommen. Es tut mir so leid, aber ich kann das nicht. Ich hab's probiert. Stattdessen sage ich euch, wie ich die Folge so fand. Und nochmal alles Gute. Ja, schwach, ne? Also.
Ja. Schön.
Genau. Und dann noch eine kleine Sache. Wir sind ja jetzt auch im Bandenboard zu finden. Ja, also das ist ja ein Forum, wo es viel um TKKG geht. Und da wird unser Podcast auch vorgestellt. Und im Gegenzug wurde darum gebeten, erwähnt uns doch mal ab und zu in eurem Format. Und das mache ich natürlich sehr gerne. Deswegen, liebe Leute, wenn ihr Lust habt, ganz klassisch euch mit Leuten auseinanderzusetzen, so wie in den 90ern, dann geht ins Bandenboard, ein schönes Forum, da könnt ihr dann ellenlange Beiträge schreiben und euch mit anderen austauschen. Ja, genau. So, war das gut? Habe ich jetzt Lust darauf gemacht? Was sagt ihr?
Auf jeden Fall.
Habe ich schon eingeloggt.
Ich bin gespannt. Ich bin neugierig geworden.
Du meldest dich gerade schon an, ne? Ich sehe es ja, ich sehe dich ja schon tippen.
Ich bin am Tippen. Genau.
Und Matthias, wie ist jetzt, also du hast schon mehrere Relistings bei TKKG gemacht. Wie stehst du zu TKKG generell? Was sind deine ersten Berührungspunkte? Hast du auch die Filme gesehen? Hast du die Bücher gelesen? Weih uns ein.
Ja, Punkt. Nein, also jetzt im Ernst. TKKG, ich bin in so einer Großfamilie groß geworden. Unten Cousin, Cousinen, oben meine beiden Brüder, ich, wir waren also 6 Kinder, gegenüber wohnten Oma, Opa. Und so sind wir in einer heilen Welt groß geworden, die TKKG zelebriert hat. Mein Cousin, der hat das auch als Kassette gesammelt, und bis Folge 70 hatte er die dann auch durchgehend. Und so haben wir das immer gehört. Bücher habe ich mir ab und zu gegönnt. Da fand ich vor allem die Zeichnung irgendwie immer cool. Ich fand diesen krassen Pinselstrich einfach irgendwie stark. Das hat mir immer tierisch gefallen. Ich war ein riesiger Tarzan-Fanboy. Also für mich konnte der nicht proletenhaft genug sein. Fand ich irgendwie super. Ich weiß nicht, ob ich damit was kompensieren wollte. Keine Ahnung. Und natürlich die legendäre 80er-Serie, die 6 beziehungsweise dann 12 Folgen, die waren für mich auch einfach legendär. Ich hatte auch noch so ein, das habe ich auch unten irgendwo noch, habe ich irgendwann mal gefunden, beim Aufräumen noch so ein Detektiv-Set, da hatte ich noch. Ich hatte TKKG-Bügelbilder, ich habe die Comics damals auch gekauft, also TKKG ohne Ende. Und ja, noch eine kleine traurige Geschichte. Mein Cousin, 1,5 Jahre älter als ich, ist letztes Jahr leider verstorben und quasi ihm zu ehren, um mich ihm wieder näher zu fühlen, habe ich dann also letztes Jahr dann nochmal alle durchgehört und muss sagen, das hat nichts an seinem Reiz verloren. Das ist für mich einfach die Welt überhaupt. Und für heute, für euch extra, habe ich mir die Folge, die heutige Folge, eine alte Folge, erstmalig in der Spotify-Version angehört. Denn bisher habe ich immer nur die alten, mit der alten Musik, die Kassettenversion gehört und habe gedacht, jetzt wage ich mich mal dran, extra für euch.
Da können wir am Ende dann nochmal vergleichen, was dir besser gefallen hat.
Ja, ich wünschte, ich kann jetzt schon mal spoilern, es ist gar nicht so frappant vom Unterschied her, wie gedacht. Ich dachte, ich bin jetzt nur noch am Fluchen auf die neue Version, aber Rest kommt später.
Okay, alles klar. So, Olli, mein Lieber, du hast dir ja diese Folge gewünscht. Ja, also die wolltest du ja eigentlich schon beim letzten Mal bestellen vor allem, besprechen. Ja genau, du hast sie bestellt, aber nicht bekommen. Erzähl uns doch mal, wie kommt es gerade, warum diese Folge, was ist da der Reiz, warum ist sie so wichtig für dich?
Ja, das ist ganz klassisch, also vorweg, vielleicht muss ich mal sagen, ich glaube, ich bin ja der wenigste Nerd von uns dreien, ja, also...
Ich hatte viele. Ich muss gerade mal lachen.
Was will er denn? Das
habe ich jetzt auch nicht verstanden. Jetzt passt mal auf. Ja, ich werde diese Aussage dann am Ende des Satzes noch zu einer Sinnhaftigkeit bringen. Also der wenigste Nerd. Ja, das heißt, wenn wir drei im TKKG-Team wären, ja, dann würde ich mal sagen. Thomas, du bist vielleicht Karl, ja? Du bist so ein Computer. Und Matthias, du bist so einfühlsam, du bist Gabi, ja?
Ich bin Gabi, ja.
Und ich, ja, ich bin Klößchen, weil ich bin auch nicht Tarzan.
Ich dachte, du bist Oscar.
Ich bin Oscar, ja, genau.
Ich sehe aus wie Klößchen, aber ich habe diese Karl-Eigenschaften, da gebe ich dir schon recht.
Ja, absolut, ja. Das habe mir tagelang Gedanken darüber gemacht. Nein, aber ich will damit sagen, ich bin Klößchen, ich bin da so mit dabei. Ich hatte ganz viele Kassetten, aber ich hatte tatsächlich nirgends eine riesige Menge. Also am meisten hatte ich noch von Benjamin Blümchen und von Bibi Blocksberg. Also da die sehe ich auch da drüben. Das sind vielleicht, weiß ich nicht, 25 Benjamin Blümchen oder so. Und der Rest war immer so verteilt. Und auch TKKG hatte ich sehr, sehr wenige eigentlich. Und unter anderem eben diese. Mir hat die Folge einfach irgendwie, die holt mich nostalgisch extrem ab. Genauso wie die mit dem Feuerstuhl. Also ich hatte die zwei Feuerkassetten auf jeden Fall. Und soweit ich mich erinnere, also die beiden habe ich jetzt auch immer noch und die anderen hatte ich, glaube ich, nur überspielt. Also ich glaube tatsächlich, dass das meine zwei einzigen Original-TKKG-Kassetten waren. Und deswegen ist das so.
Das ist ja oft so, dass man eigentlich immer die Lieblingsfolge, also die Folge als Lieblingsfolge deklariert, die man hatte als Kind. Ne? Das ist ja meistens immer logisch, weil die hat man rauf und runter gehört. Kann jetzt schon mal sagen, das ist so eine Folge, die geht immer so ein bisschen an mir vorbei. Also wenn ich Bock auf TKKG habe, dann klammere ich die aus. Aber gut, jetzt will ich schon ein Fazit gehen. Muss aber sagen, die hört sich doch schon angenehm weg. Also das vergesse ich immer. Ich denke mal so, weil wenn ich dieses Cover schon sehe, denke ich so, ach, das mit dem Feuerteufel, langweilig. Aber sie ist dann doch eigentlich sehr kurzweilig. Also das würde ich jetzt schon mal an dieser Stelle verraten. Ansonsten, ich weiß gar nicht, ob wir den Titel schon gesagt haben. Klar, es steht zwar in der Beschreibung, aber wir reden über Folge 12. Nachts, wenn der Feuerteufel kommt.
Ach so. Ey, war ein Witz, okay.
Wieso? Was hast du vorbereitet?
Genau. Nee, alles gut. Ich bin da voll dabei. Nein, aber ich habe hier die Doppelkassette. Die habe ich mir aber irgendwann mal nachgeholt, nachgekauft. Nachts, wenn der Feuerteufel kommt, mit Angst in der 9a. Auch eine coole Folge.
Oh ja, Zwickau. Also an die Angst der 9a ist ja sowieso so ein Klassiker, ne? Also die haut ja auch richtig rein. Oh, schönes Doppelpack.
Ja, finde ich auch.
Das ist Buch Nummer 12, veröffentlicht im Jahr 1981. Autor, wer könnte es anders sein, Stefan Wolf. Hörspiel Nummer 12, veröffentlicht 1982 mit einer Länge von 40 angenehmen Minuten. Muss man ja auch mal sagen, ne? Und es gibt auch eine Neuauflage des Buches unter der gleichen Nummer, was am 31.10.2011 veröffentlicht wurde. Und da ist der Autor Herbert Friedmann, ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt, aber ich habe es euch auch hier ins Skript kopiert. Die haben ja, glaube ich, die ersten 12 Folgen alle nochmal 2010, 11 neu veröffentlicht. deutlich gekürzt und umgeschrieben. Also da sind dann auch mal so Gewaltspitzen entfernt worden oder Charaktere komplett umgeschrieben. Also der Stefan Wolf nimmt ja sehr gerne Obdachlose, die dann auch mal ein bisschen räudig und besoffen sind und alles, ja.
Ich wollte gerade sagen, da die ganzen Penner wurden rausgestrichen, ne? Das sind
ja, oder sie sind nicht so schlimm. Also dann irgendwie, weiß ich nicht, der eine Obdachlose, ich denke mir jetzt was aus, zieht immer Frauen an den Haaren und schüttet ihnen Bier ins Gesicht. Und in der Neuausgabe ist er plötzlich eigentlich gar nicht so schlimm. Schenkt in der Armenküche Suppe aus, aber trinkt halt zu viel. So ungefähr, weißt du? Und Tarzan heißt dann da auch Tim gleich von Anfang an und ist gar nicht so krass. Also ist dann auch mal schüchterner und alle sind noch gleichberechtigter. Ne? Habe ich euch mal reinkopiert. Können wir gleich mal auch über den Coververgleich sprechen.
Fand ich sehr spannend, ja.
Ansonsten dürft euch jetzt gerne darum prügeln, wer mal den Klappentext vorliest.
Freiwillige zuerst.
Gabi gegen Klößchen.
Olli, ist deine Folge. Also hier, opfer dich mal.
Ich wollte mich gerade melden und habe die Kassette. Ich werde sie euch mal akustisch hier präsentieren. Genommen, aber dann bin ich mal wieder drauf gekommen, dass ich einfach echt schon weitsichtig werde. Und das ist verdammt klein, was da steht. Aber ich probiere es mal, ja.
Okay, ich ziehe mal die Brille ab, um mitzulesen, ja.
Also seit Monaten jagt die Polizei ohne Erfolg ein Phantom. Das Wochenendhäuser, Gasthöfe, Scheunen und Lokale niederbrennt. Auch die DKKG-Bande nimmt die Spur auf. Doch die Zahl der Verdächtigen ist groß, das ist mir auch aufgefallen. Wer ist der Feuerteufel? Tarzan, Karl, Klößchen und Gabi werden ihn entlarven.
Obligatorische Frage, verrät der Klappentext zu viel? Ist er genau richtig?
Ach, da wäre auch gestanden.
Ich habe gerade...
Hätte ich ja größer machen können.
Ja, steht alles im Skript.
Beim Vorlesen habe ich eben nur gedacht, der Schluss ist mit dem Werden, sie werden ihn entlarven. Da hätte man ja auch hinschreiben können, müssen ihn entlarven oder so irgendwas. Ne? Werden ihn entlarven, verrät er dann doch zu viel. Aber ansonsten finde ich ihn sehr gut.
Ja, durchaus.
Mhm. Ich hätte dir noch den Klappentext vom Buch,
oh ja,
der wieder ganz anders ist.
Vom neuen oder vom alten Buch?
Ne, ich habe hier eine Taschenbuchausgabe, was dann im Omnibus-Verlag erschienen ist. Aber ich nehme mal stark an, das ist übernommen worden. Aber ansonsten, ich lese einfach mal vor. Nach einem Ausflug rasten TKKG in einer Scheune und erwischen prompt einen Bauern beim Zündeln. Haben die vier Freunde durch Zufall den langgesuchten Feuerteufel gestellt? Als sich dies als Irrtum erweist, beginnt TKKG zu ermitteln. Wer ist es? Ein gerissener Versicherungsvertreter? Ein geltungsbedürftiger Schüler? Oder ein geheimnisvoller Wünschelroutengänger? Ja, das ist eigentlich schon zu viel, wenn man ehrlich ist.
Viel zu
viel. Bis der wirkliche Täter gefasst ist, müssen Tarzan und seine Freunde noch einige gefährliche Abenteuer bestehen.
Ja, das finde ich auch zu viel. Also gerade das macht die Folge ja aus, dass es eben so viele Verdächtige gibt und man so lange nicht weiß und auch die Bande es so lange nicht weiß und immer wieder vom einen zum anderen schwenkt. Ja, also das ist zu viel.
Finde ich auch. So, und dann guckt doch mal in das Skript, da seht ihr ja auch das Cover von der Neuausgabe. Wenn man jetzt mal vergleicht, bei dem alten Cover, da sieht man ja eine Scheune im Hintergrund brennen und wie ein verdächtiges Individuum verhaftet wird mit zerknautschem Gesicht, sage ich jetzt mal. Und TKKG stehen so ein bisschen teilnahmslos daneben, ja, und glotzen einfach zu. Bei der Neuausgabe, da sieht man halt schon so ein richtig flammendes Inferno, würde ich sagen. Ja. Also da ist ein bisschen, muss ich jetzt mal sagen, in der Neuausgabe doch mehr Dynamik drin. Die Charaktere gefallen mir jetzt nicht so, aber irgendwie passiert da mehr, finde ich.
Stimmt. Aber ich finde den Aufbau, also von den Figuren her, finde ich den Aufbau irgendwie seltsam. Also ich meine, klar, die haben da so eine, das ist schon fast romantisch, Kaspar David Friedrich mäßig, so drei Ebenen da aufgebaut durch die Charaktere. Aber ich weiß nicht, irgendwie dynamisch ja, Feuer ja, aber ja, so ganz gefällt's mir nicht.
Ja, wie du sagst, ist natürlich dynamisch. Aber nichts gegen die Alten, das ist einfach Kult und mega cool. Die drei Typen da, der Polizist, der wahrscheinlich Glockner ist das, oder? Der mit dem Trenchcoat und der der Mann mit der Glatze, wo man die Glatze nicht sieht. Also ich frage mich die ganze Zeit, hat der da wirklich eine Glatze drunter?
Ja, also ich zeige euch das jetzt mal in die Kamera. Ich muss das dann auch bei Instagram natürlich veröffentlichen. Aber irgendwie hat man hier das Gefühl, ich glaube, Cover ist zuerst entstanden für die Buchumsetzung. Weil ich gehe davon aus, der Typ auf dem Cover ist der Bauer Farnhauser.
Ja, denke ich auch, ja.
Farnhauser sieht im Buch aber so aus. Erkennt ihr das?
Hör mal, nee, stellt sich gerade nicht scharf. Geh mal ein bisschen zurück, bitte. Ja, schade, es wird nicht besser.
Nee.
Klappt leider nicht. Aber gut, also er ist es offenbar nicht, ja. Ja,
du hast den Unschärfefilter drinnen, glaube ich.
Deswegen. Ja, ich merke schon.
Na, geht nicht. Aber du könntest es noch 2-3 Minuten probieren. Das ist sicher lustig zum Anhören genau. Für alle Hörenden.
Ja, genau. Sowas schneide ich grundsätzlich. Aber ich sag mal so, es ist ein ziemlich gewaltiger Klops, ja. Hier ist es einfach wieder so ein fleischiger, gewaltiger Typ. Also so ein typischer Charakter, wie ihn Stefan Wolf gerne macht. Ist natürlich auch wieder ein Alkoholiker im Buch, also beziehungsweise dem Alkohol nicht abgeneigt. Ja, also da hat man sich wieder ein bisschen, glaube ich, was anderes vorgestellt oder zuerst das Cover angefertigt, solange das Exposé noch vorlag und noch nicht die endgültige Romanfassung, genau.
Du, ich bin ja schon froh, wenn überhaupt am Cover was abgebildet ist, was mit dem Thema zu tun hat. Ja, man ist ja nicht gerade verwöhnt als Masters- und Pumuckl-Fan. Da ist ja das oft, sehr oft schief gegangen.
Da ist was dran.
So, und dann haben wir hier noch die Sprecherliste. Die könnten wir jetzt natürlich vorlesen. Oder wir reden einfach drüber, sofern einer der Sprecher im Hörspiel seinen Auftritt hat. Das überlasse ich gerne euch. Es sei denn, ihr habt jetzt so, halt, auf den müssen wir eingehen. Da kenne ich den Olli, der macht das eigentlich sehr gerne.
Ja, diesmal nicht, lieber Thomas, weil, und das hat mich wirklich gewundert, ich von diesen Sprechern eigentlich keinen einzigen echt gekannt habe. Und das ist ein Wunder im Europakosmos. Aber ich meine, ich muss die alle loben, also das vorweg. Das sind wirklich durch die Bank ganz großartige Sprecher, aber ich habe von denen einfach keine Quervergleiche herstellen können aus anderen Hörspielen von Europa.
Ja, stimmt, wenn man da jetzt diesen Masters of the Universe Aspekt hat, also bis auf Wolfgang Dräger natürlich, ne?
Ja, klar, die oft vorkommen schon, ja.
Der war doch auch mal bei den Masters, oder? Ich habe doch, oder? Ich
bin Wolfgang Dräger nicht, nein.
Nee, der nicht, wa?
Nein. Aber Sascha Dräger war mal.
Na, und Kerstin Dräger, ne? Vater.
Ja? Jetzt hast es du mal gebracht.
Ja. Die ist ja auch bei der Neuauflage hier von euren Hörspielen dabei, habe ich jetzt gehört.
Absolut, ja.
Die ist ja auch dabei, ja.
Gehört dazu. Die ist wirklich mittlerweile, die war auch sogar bei der Netflix-Serie, bei dieser modernen Version von Masters of the Universe. Da spricht sie auch, die Zauberin. Also ist schon stark. Ja, die ist dabei.
Die hat sich gemacht,
genau. Von Vater.
TKKG zu Zauberin von Grayskull. Ja.
Und die Maria ist dabei. Die Maria Koschny.
Ja, ja.
Na gut, dann übergehen wir jetzt mal die Sprecherliste. Und
ja, aber sag du mal, wer von den Charakteren, es sind ja sehr, sehr viele, ist denn hier eventuell noch zum Rausstellen? Wo sind denn die großen anderen Rollen im Europakosmos, die ich halt da nicht kenne?
Oh, da sind schon ein paar Hochkaräter dabei, also die oft bei Europa mal dabei waren. Also der Henry Kielmann zum Beispiel, der war oft dabei. Ich kann jetzt gerade keine prominente Rolle sagen. Er war zum Beispiel bei 3 Fragezeichen hier, der höllische Werwolf war mal dabei, hat da den einen besorgten Vater gesprochen. Bei die Funkfüchse, den Häuptling hat er da gesprochen, also hier den Schuldirektor, war das der Schuldirektor? Da müsste ich jetzt Olli fragen, der wüsste das. Ich habe jetzt vor kurzem nämlich eine vierteilige Hörspielserie gehört, die Detektive XY, und da hat er eine ziemlich prominente Rolle als Kommissar Hunter. Und da fand ich ihn auch super. Henry Kielmann hat eine ganz tolle Stimme. Hier spricht er halt den Herrn Seitz, den Typen mit der Wünschelrute. Naja, und dann hier Horst.
Die Stimme vom das ist ja der Farnhauser, die hat mich extrem an Woody Allen erinnert. Also einfach von der ganzen Art und Weise, wie sie anlegt, mit diesem leicht Verrückten. Extrem gut gesprochen, muss ich sagen.
Hier, das ist so ein typisches Platzhalter-Ding. Willem Fricke ist für Farnhauser angegeben, aber es ist in Wirklichkeit Klaus-Peter Kähler. Und der hat hier nämlich eine Doppelrolle. Der spielt einmal den Farnhauser, also den Typen am Anfang, der seine Scheune da mit der Kerze anzünden will. Und später ist er hier der Otto Krug, der dann sagt irgendwie, hast du es gehört, Carlo? Ja, die wollen unser Häuschen anzünden, da sind wir doch heute Abend dabei, oder? Also der ist hier doppelt besetzt.
Das kommt ja häufiger.
Das ist der gleiche?
Kommt ja häufiger vor.
Genau, das haben sie ja öfter mal früher gemacht.
Ja. Aber du sag mal, wo kommt denn diese Sprecherliste, die du uns da geschickt hast, wo kommt die denn her? Also ich frage deshalb, weil da natürlich mehr und zum Teil auch ein bisschen andere Dinge drinstehen, als ich hier in meiner Kassettenhülle habe. Also was mich vor allem beeindruckt, also zwei Dinge sind es eigentlich. Das eine ist, dass Bauer Farnhauser hier zweimal drin steht und ich mich gerade frage, wo das herkommt. Haben die das nachträglich nochmal aufgenommen? Also Bauer Farnhäuser beim Anzünden der Scheune und der Farnhauser bei der Verhaftung.
Ah, ich weiß, es gibt doch diese Stelle im Hörspiel, genau am Anfang, wenn die sich im Heu verstecken, dann hört man jemanden murmeln.
Ja.
Ne, so, ja, so musste das gehen. Dann gibt es später noch im Gasthaus diese Stelle, wo der eine reinrennt und sagt, Feuer, die Scheune vom Farnhauser brennt. Und dann immer nur so, was, meine Scheune? Und dann kommt der eigentliche Part, wenn dann der Glockner auf den zugeht und sagt so, Herr Farnhauser sind verhaftet, was, das ist doch Quatsch und alles. Und dann Tarzan sagt so, ey Junge, wir haben dich gesehen, ja.
Immer nur Pech.
Ja genau, ja, immer nur Pech. Ne? also ich bediene mich da immer, da gibt's halt mehrere Anlaufstellen. Eine sehr gute Quelle ist immer hörspielforscher.de.
Ja.
Da steht dann auch immer oft dann, wenn im Inlay der falsche Name angegeben wurde, ich sag mal als Platzhalter, da steht dann immer drunter, wie der richtig heißt. Hier zum Beispiel der Helmut, der Typ, der später ins Wasser auf dem Fahrradlenker geschubst wird. Das ist Stefan Brönnicke, den kennt man als Carlos aus der Superpapagei.
Ja. $5.
Und
der dicke Mann.
Ja genau, der dicke Mann. Ist aber als Norbert Reichling im Inlay angegeben.
Ah, okay. Und ich glaube, was du gerade gesagt hast mit dem Gemurmel, ich glaube, das ist auch das, das haben sie wohl nachträglich noch dazu gemacht. Ne? Das ist bei der Kassettenversion wohl gar nicht so, entweder gar nicht dabei oder gar nicht zu hören. Irgendwie sowas muss da wohl sein. Kann das sein?
Ja, ich habe jetzt in der Vorbereitung auch viel die Spotify-Version gehört, habe jetzt aber auch nochmal die alte Version gehört, bin aber der Meinung, das müsste da auch drin sein. Mit dem was, meine Scheune?
Aber in der Kassette ist der Bauer Farnhauser ja nur mit dem Fricke angegeben.
Ja, ja, und der ist eigentlich falsch. Also hier auf hörspielforscher.de steht ganz dick nicht Willem Fricke.
Okay.
Deswegen. Ja, wie gesagt, also entweder im hörspielforscher.de, da steht das immer. Da stehen auch immer die ganzen Musikstücke, wie die heißen, sowohl alte als auch neue Versionen. Also das ist immer sehr gut detailliert. Und ansonsten gehe ich auch manchmal auf hörspielland.de, da stehen dann auch die Sprecher.
Ja, auch gut. Mein zweites, was ich noch habe, und dann bin ich auch mit den Sprechern soweit durch, da können wir wahrscheinlich beim Besprechen der Folge ja nochmal drauf kommen. Beim Mataschke. Hier steht Penner Rudolf Mataschke. Der steht bei mir im Inlay gar nicht drin. Und ich glaube, nee, der ist hier nicht drin. Und hier in deinen Unterlagen, die du geschickt hast, steht ja Karl-Heinz Gerdesmann als Mataschke.
Richtig, genau.
Und ich muss zugeben, ich habe bis zu dem Moment, als ich das gelesen habe, einfach immer gedacht, es sei der Battlecat-Sprecher von Masters, nämlich Jochen Serndt. Mhm.
Sehr ähnlich die Stimmen, ne?
Ja, das stimmt. Also ich habe das wirklich, bis du das geschickt hast, war ich mir ganz sicher, dass der das ist. Mataschke bin ich, aber der ist es nicht. Ja.
Ja, die haben eine sehr ähnliche Stimme, so dieses Bärbeißige.
Ja.
Wenn man jetzt auf den klippt, da war zum Beispiel, also der war beim Zauberspiegel dabei, Olli müsste es wissen, das ist hier der Juan Gomez am Ende.
Ah, okay, siehst du.
Der da mit Jürgen Thormann da im Dialog ist.
Da hätte ich einen, ja, den habe ich nicht gezogen, den Querverweis, ja.
Er spricht auch einen Landstreicher bei der singenden Schlange, das ist, glaube ich, der die Bombe dann hat, ne, wo dann, der diesen Lebensmittelladen da in die Luft sprengen soll. Und, na gut, der war auch schon 60, also hier, das endet im Jahr 1982, seine Sprechbeteiligung.
Ah, okay.
Ja, dann gehen wir nochmal auf Wikipedia. 91 gestorben.
Ja, interessant, Matthias. Also das hätte ich tatsächlich nicht rausgehört. Aber das ist natürlich auch immer so eine blöde Angewohnheit von mir, dass ich mir zuerst die Sprecher anschaue, bevor ich mir die Folge anhöre. Und dann fällt es dann quasi auch schon weg, ne? Weil ich es ja schon weiß, dass es nicht war, der Jochen Sierend.
Und dann starten wir mal, Jungs. Ich gebe zu, ich habe es mir diesmal sehr bequem gemacht. Ich habe einfach von der TKKG-Fandom-Seite die Zusammenfassung jetzt hier rausgesucht. Aber ich weiß, ich habe es ja hier mit richtigen Kennern und Experten zu tun. Ihr werdet da jetzt bestimmt sehr viel zu beitragen. Ich werde jetzt einfach mal absatzweise hier vorlesen und dann können wir nochmal auf die Details eingehen. Also, wir starten. Die TKKG-Freunde machen auf dem Rückweg einer langen Wanderung Rast in einer verlassenen Scheune am Waldrand. Als sie einen Wagen vorfahren hören, graben sie sich ins Heu ein, damit sie nicht vom potenziellen Besitzer der Scheune gesehen werden. Sie werden Zeuge, wie der Fremde eine brennende Kerze mitten ins Heu legt und wieder abhaut. Tarzan ahnt sofort, wen er Dorffrischer Tat ertappt hat. Es muss der Feuerteufel sein, der Brandstifter, der schon seit einiger Zeit die Stadt in Aufruhr versetzt. Die Kerze wäre abgebrannt und hätte die Scheune in Brand gesteckt, wenn Tarzan sie nicht vorher ausgemacht hätte. Der Täter wäre dann schon längst über alle Berge gewesen und hätte sich irgendein Alibi holen können. Die vier Freunde wollen den Vorfall bei der Polizei melden und machen sich zum nächstgelegenen Ort namens Dengenbach auf. Ja, hier hören wir jetzt mal auf. Das ist ja wirklich die Eingangsszene, ne? TKKG halt, wie gesagt, haben eine lange Wanderung hinter sich und sind erschöpft und machen dann die Pause da in der Scheune und geraten dann halt ja ins nächste Abenteuer. So, was sind da eure Eindrücke? Was möchtet ihr mir jetzt dazu sagen? Ich habe hier mit zwei Pädagogen es zu tun und ich komme mir heute vor, so wie der Lehrer, der jetzt hier abfragt.
Naja. Wieso? Und es kommt nichts zurück.
Genau. Wir sind so die Schüler, die lassen immer den anderen sprechen. Ne? Also, ja, ich fange jetzt einfach mal an. Ich find's interessant, wir haben es ja hier mit Folge 12 zu tun. Das heißt, der TKKG-Kosmos ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht so etabliert, sodass zum einen der Erzähler die Hauptcharaktere einfach nochmal nennt, ja, Tarzan, Karl, Klößchen und Gabi mit ihrem Hund Oskar, glaube ich, erwähnt er auch nochmal, ja, kommen von einer Wanderung. Und ich find's schön, und das genieße ich auch, weil das meiner Meinung nach so ein Kunststück der frühen Folgen ist, dass durch ganz wenig Dialog jeder Charakter nochmal kurz zeigt, wofür er eigentlich steht. Und gerade bei der Beobachtung, also was weiß ich, Tarzan, der powert durch, Karl sagte dann irgendwann, wenn er sich hinlegt, ach, ich muss sagen, sich über irgendwas nachzudenken ist nicht so schwer wie das Wandern. Gabi ist am Murren und redet mit Oskar. Und bei Klößchen, der macht halt seine dummen Sprüche, da finde ich es ganz interessant, dass in den ersten 5 Minuten nicht das Wort Schokolade fällt, falls ich mich nicht verhört habe. Aber sonst werden die alle schön vorgestellt. Also ich finde das einen sehr runden, stimmigen Eingang mit ganz viel Freundschaft, die da vorkommt, ja.
Ja, das sehe ich auch so und mich freut es auch, dass die Bande auch, wenn sie mal nichts zu tun hat, wenn sie keinen Fall zu lösen haben, auch ein bisschen auf Teambuilding aus ist und da einfach mal zusammen einen Ausflug machen, eine Wanderung und ja, wie du schon richtig sagst, und es wird auch sehr stark etabliert, dass Tarzan eben hier der Typ ist, ja, der wird in der ersten Szene schon sehr, sehr heldenhaft dargestellt. Alle spielen ihm zu, sozusagen, ja, also bringen ihn over, würde man sagen, beim Wrestling. Und das darf natürlich auch nicht fehlen, was natürlich auch eine feine Sache ist, weil du, wie du schon richtig gesagt hast, ja, weil wir ja erst bei der Folge 12 sind. Und ansonsten klassischer Krimi-Einstieg, oder? Also ein Krimi, ohne dass man den Mord sieht oder den Fall in dem Fall. Man hat halt gleich mal den vermeintlichen Hauptverdächtigen. Genau. Und wird gleich mal auf die falsche Fährte gelockt. Das finde ich eigentlich sehr, sehr schön und sehr klassisch. Und ein kleiner Kritikpunkt, vielleicht noch die Szene, wo Tarzan dann die Kerze ausbläst und eben sagt, ja, Gott sei Dank haben wir da das Schlimmste verhindern können. Die kommt mir im Hörspiel, oder im Hörspiel, es gibt ja nur, also das Buch habe ich jetzt nicht gelesen, aber die kommt mir nicht gut genug rüber. Das wird dann zwar im Nachhinein gut erklärt, aber die Aktion selbst, die dauert ja doch ein paar Sekunden und so, und da kennt man sich eigentlich überhaupt nicht aus, was passiert jetzt. Plötzlich ist der Farnhauser weg und ja, Das ist mir aufgefallen. Also da kennt man sich nicht so gut aus, finde ich.
Also dazu ein paar Randbemerkungen. Ich habe ja das Buch bis Seite 120 gelesen. Und kann man auch gleich dazu sagen, normalerweise werden ja ganz, ganz viele Sachen immer weggelassen für die Umsetzung. Das Buch, also das Hörspiel hält sich schon sehr an das Buch. Ich weiß jetzt nicht, was die letzten 60 Seiten sind. Ja, aber bis dahin war wenig, was rausgekürzt wurde. Und das ist aber auch im Buch so der Anfang, wenn dann der Typ da die Kerze anzündet und flüchtet. Und dann krabbeln sie halt aus dem Heu und dann sagt Tarzan eigentlich genau das gleiche im Buch wie im Hörspiel. Irgendwie, ja, kapiert ihr das denn nicht? Das ist der Feuerteufel, jetzt haben wir ihn. Und macht dann halt die Kerze aus. Also da ist jetzt auch nicht viel, viel mehr Information, muss man dazu sagen. Vielleicht noch so als kleinen Fun-Fact. Die ersten 12 Folgen sind ja auch als Vinyl erschienen, auf LP. Also es ist quasi die letzte Folge, die auch als Vinyl erschienen, 1981. Und ihr habt es ja gesagt hier, dass die Charaktere so schön beschrieben werden. Das ist im Buch hier genauso. Also ja. Die werden hier nochmal alle richtig lang vorgestellt. Ja, also klar, die Serie ist noch relativ neu und frisch. Und ich habe es gelesen, dachte auch so, okay, die 2-3 Seiten hättest du jetzt auch eigentlich auch überspringen können. Aber es wird nochmal sehr schön als zusammengefasst, wer welche Eigenschaft hat und so. Ne? Und
meinst du jetzt im Buch, also in der Geschichte, oder meinst du jetzt diese Seiten davor, dass das so ähnlich wie bei Asterix und Obelix, dass du dann nochmal kurz die Charakterbeschreibung siehst? Welche Seiten meinst du jetzt mit der Vorstellung?
Ich meine nicht die vorne, sondern halt wirklich, die gehen in die Scheune und legen sich ins Heu und dann wird jeder nochmal vorgestellt. Ja, also wird gesagt, Tarzan mit seinen 13 Jahren, der Anführer, oder hier Karl Vielstein hatte einen Spitznamen, der ihn treffend charakterisierte, der Computer. Wegen seines unglaublichen Gedächtnisses wurde er so genannt. Was er hörte, las oder sah, er vergaß einfach nichts. Also das sind aber richtige Absätze. Das ist jetzt nicht so wie in einem neuen Buch, weiß nicht, bei 3 Fragezeichen, wo obligatorisch immer die Zentrale in 2-3 Sätzen nochmal vorgestellt wird. Ist das hier relativ lang.
Ja.
Ja, also jeder kriegt nochmal so eine halbe Seite eine Vorstellung.
Okay.
Genau. Und vielleicht haben sie es deswegen auch nochmal fürs Hörspiel übernommen. Dann geht's weiter. Sie machen sich jetzt, wie gesagt, auf den Weg nach Deggenbach. Man möchte ja Gabis Vater benachrichtigen. Und hier merkt man mal wieder das Alter der Folge. Es gibt halt keine Smartphones, es gibt kein Handy. Man muss sich noch selbst aufmachen, um irgendwo eine Telefonzelle zu suchen. Sehr schön. Der Wolf macht ja immer irgendwelche so Erklärung, also erwähnt irgendwelche Wörter, die er dann in Klammern nochmal erklärt. Und hier sagt Tarzan, jetzt spornstreichs nach Deggenbach. Und spornstreich ist ein veraltetes Wort für sofort.
Okay. Spornstreich. Krass.
Genau. Und auf dem Weg kommt ihnen ein kahlköpfiger Mann mit Wünschelrut entgegen, den Tarzan nach einem blauen Volkswagen fragt, weil damit ist offensichtlich der Zündler weggefahren, das haben sie noch gesehen, ne?
Der Zündler? Der ist doch beim Volk der Winde dabei.
Das ist der Zündler. Der Zündler. Ja? Ja, genau.
Man at Arms.
Der Mann mit der Wünschelrute bestätigt, dass der Wagen erst vor wenigen Minuten an ihm vorbeigefahren wäre, ne? Und ja, das ist doch der Bauer Farnhauser. Ja, und jetzt ist es halt so, dass das Klößchen so in der Aufregung sagt, das ist der Feuerteufel, wir haben ihn erkannt. Und da habe ich schon so im Hörspiel gemerkt, so, oh, ganz schön krass, dass er das dem erzählt, ne? Und im Buch steht, Tarzan ist dann richtig pisst, dass Klößchen das so einfach erzählt. Ja, dass er nicht sein Maul hält, um es mal so zu sagen, ja. Das sind dann so Sachen, so langsam merke ich das auch bei den alten Hörspielen. Wenn ich das höre, denke ich so, oh, im Buch denkt sich Tarzan schon wieder seinen Teil. Der ist ja manchmal auch sehr fies mit seinen Gedanken.
Ja, es ist ein Profi, ne? Der weiß, jeder kann verdächtig sein und Klößchen, ja. Aber so brauchst halt einfach die Charaktere, so wie ein Klößchen, damit du den Tarzan überhaupt angepisst sein lassen kannst.
Ja, klar, so den Sidekick, der dann immer so seine Witzchen macht, ja, und mal ein bisschen dumm nachfragt oder sich verplappert. Klar, das ist notwendig. Mhm. Dann kann der Held richtig glänzen.
Richtig.
Mhm. Und so wird es auch kommen.
Genau. Wir werden auch noch ein paar blöde Fragen heute stellen, Thomas.
Aber bitte, ich bitte drum. So, angekommen in der Dorfschenke in Deggenbach, ruft Tarzan bei Kommissar Glockner an. Wenig später kommt auch Farnhauser ins Lokal und setzt sich an einen der Tische mit den anderen Bauern aus dem Dorf. So, da muss ich jetzt kurz unterbrechen, weil erstens, Olli, es ist dir aufgefallen, Man hört im Hintergrund so Stimmgewirr. Ich weiß nicht, ob du darauf geachtet hast, aber es klang entweder wie bayerisch oder wie österreichisch. Hast du die Stelle im Kopf?
Ich habe es im Kopf. Irgendwas war so eine markanter Ausruf. Stimmt, ja, der war sehr im Dialekt, ja. Ist ja auch ähnlich, ja. Also vor allem aus der Gegend, wo ich herkomme, da aus Salzburg. Und das Bayerische, das hat sehr viele Parallelen.
Ja, also ich muss da Meister Eder denken, so kommt dann die Wirtschaft so, wow, so mir, ich kann ja nicht bayerisch, das wisst ihr.
Nicht mit den Knädel schießen, zum Essen sonst. Nee,
mit den Knädel schießen, ich sag der Dere, grüß euch. Und irgendwas, ja, genau, so ein Hereinkommen auf Mundart, auf jeden Fall, ja.
Also Hausaufgabe nochmal nachhören?
Ja, nachhören muss ich's auf jeden Fall, also ich weiß nicht mehr, was es genau war.
Auf jeden Fall, im Buch ist es so, wenn die dann reinkommen, dann sitzt der da schon, der Farnhauser. Und ja, wie gesagt, wird halt als sehr unsympathisch geschildert. Ich muss euch das halt mal kurz vorlesen, weil da habe ich schon wieder, da ging mir schon wieder der Kaffee auf. Das waren schon wieder so Sachen, wo ich denke, gut, dass H.G. Francis sowas kürzt. Ne? Weil die setzen sich jetzt genau an den Tisch neben dem Farnhauser und der nippt immer so an seinem Schnaps. Und jetzt kommt die Bedienung. Tatsam musterte das Mädchen. Sie sah aus wie mindestens 15, war etwas drall, hatte ein rundes Gesicht und braune Locken. Sie sah nett aus, obschon etwas einfältig. und Gabi erkennt sie als Jutta Liebig, ne, weil die war in der letzten Klasse der Grundschule mit ihr zusammen. Und dann sagt halt die Jutta, na, ich helfe ihr aus, ne, gibt Gabi die Hand. Was möchtet ihr denn? Und dann donnert's vom Nebentisch. Noch einen doppelten Schnaps, sagte Farnhauser in diesem Moment hinter ihr. Und schenkt dir auch eine ein, Schätzchen. Ja. Indem sie sich umdrehte, sagte sie, vielen Dank, Herr Farnhauser, aber ich trinke nicht.
Du trinkst, sonst versohle ich dir das Hinterteil.
Also.
Oha.
Und jetzt bestellen die, ja, und als sie vom Tisch ging, beugte Farnhauser sich vor. Tarzan sah nicht, was er tat. Aber Jutta quietschte auf, machte fast einen Sprung, drehte sich um mit hochrotem Kopf. Herr Farnhauser, das sollten Sie wirklich nicht tun, denn der hat sie nämlich in den Hintern gekniffen. Ihr Gesichtsausdruck schwankte zwischen Empörung und Selbstbeschwichtigung. Der Bauer lachte fettig. Einige Gäste blickten her, aber niemand hätte sich eingemischt zugunsten des Mädchens. Voller Ekel sah Tarzan den Kerl an. Brandstifter und Rüpel, offenbar passte das zusammen. Ja? Farnhauser fing den Blick auf, seine Miene fror ein. Gefällt dir was nicht? Ihr Benehmen lässt zu wünschen übrig. So, meinst du? Schmeckt dir wohl nicht, wenn ich der Kleine in den Po kneife. Ich kann's ja mal bei deiner Blondine machen. Und jetzt völlig, völlig überflüssiger Satz. Er meinte Gabi. Naja, und Tarzan sagt ihnen jetzt auch so, probier's doch und dann wirst du schon sehen, was du davon hast. Und dann beruhigt er es sich auch. Also ist dann immer noch eklig, aber er macht dann nicht mehr den Mund auf. Mhm. Ja. So viel dazu und wie gesagt.
Oh, übel.
Übel, aber lässt natürlich den Erstverdächtigen dann noch viel, viel verdächtiger wirken als im Hörspiel.
Ja.
Ja, da hat er eh noch nicht so viel zu sagen, aber spätestens dann, als er gefasst wird, ist er ja eher ein Sympathieträger, würde ich sagen. Durch seine klamaukige Art.
Ja. Das würde ich jetzt auch schon mal vorwegnehmen, weil der ja erst gleich, wenn er überführt wird, und da tut er mir sogar mal ein bisschen leid, ne? Wenn er dann sagt, irgendwie so, immer habe ich Pech, ne? Und so. Aber der Wolf macht das ja schon immer geschickt. Der setzt ja auch immer gerne Alkohol ein. Also Alkohol ist gleich böse. Wer Alkohol trinkt, ist ein böser Mensch und so alles, ne? Und halt auch benimmt sich wie Rotz am Ärmel und so. Habt ihr ja gesehen.
Ja, der hat sicher so seine Erfahrungen gemacht, der Wolf.
Ja, aber es ist halt auch immer so ein bisschen gewollt alles, ne? So.
Ja, klar.
Kommt ja nicht auf ungefähr, dass man mal sagt, TKKG bedient Stereotype. Ja. Auf jeden Fall, während die TKKG-Bande auf das Eintreffen der Polizei wartet, platzt plötzlich jemand in die Schenke und berichtet von einem Feuer in Farnhausers Scheune. Jener Scheune, in der die vier Freunde eben noch lagen und in der Tarzan die Kerze ausgemacht hatte. Nun steht sie trotzdem in Flammen und Farnhauser selbst sitzt in der Dorfschenke und dann kommt halt diese so, was, meine Scheune? Und dann wundern sich halt alle vier, wie konnte es passieren? Wir haben doch die Kerze ausgemacht. Was ist denn da los, ne? Und in dem Moment hört man auch schon die Sirene. Kommissar Glockner kommt, sackt die ein und dann fahren sie zusammen zu der brennenden Scheune, die nicht mehr zu retten ist. Da ist auch das halbe Dorf versammelt und hört man ja auch im Hintergrund so Feuer, wo ich auch das Gefühl habe, die Leute sind auch so ein bisschen froh, dass mal was los ist. Ja, so irgendwie so, weißt du, so total langweilig. Das ist auch im Buch Also, muss ich euch auch noch kurz vorlesen. Die Gaststube hatte sich geleert, aber nur für Augenblicke. Dann alarmte das Interesse an Farnhauser Scheune bei den Gästen. Denn schließlich war es seine Scheune und nicht die eigene. Ändern ließ sich ohnehin nichts. Und das Hemd ist bei den meisten allemal näher als die Jacke. Was in diesem Fall hieß, das Abendessen war wichtiger als das Begaffen einer brennenden Scheune.
Geiler Vergleich, das ist schön. Das liest sich schon irgendwie krass. Also ich weiß nicht, ich hab das früher gern gelesen, aber ich habe das so überhaupt nicht mehr im Kopf.
Ja, sowieso immer faszinierend, was man alles überhaupt nicht checkt, einfach als Kind, ja.
Ja, ich muss sagen, wenn ich so ein TKG-Buch für einen Podcast lese, manchmal machen die mich auch wirklich aggressiv.
Ja, verständlich.
Ja, also es gibt, ich sag mal so, das, was ich bis jetzt gelesen habe, die 120 Seiten, die waren recht angenehm. Muss ich aber auch zu sagen, weil das Buch sehr bei TKKG bleibt. Ich bin ja kein Fan der Gangster-Dialoge, ja. Das weiß man ja, ne? Und hier sind wir aber eigentlich wirklich fast die ganze Zeit nur bei TKG und das finde ich halt besser, weil die sind halt die Helden. Ich will nicht immer diese ellenlangen Szenen von Bösewicht A und B, wie die sich da schulterklopfend gegenüber sitzen und ihren Plan sich gegenseitig in die Tasche erzählen, ne?
Aber ist ja dann auch in der Folge hier so, ne? Also es ist ja wirklich nur einmal, dass wir so eine Art Gangster-Dialog haben, ne, mit dem Hinweis auf die Hütte da am See. Aber sonst sind wir voll bei denen und können richtig miträtseln. Also das finde ich ist ein großes Plus dieser Folge.
Die Scheune steht in Flammen und jetzt ist man vor Ort und der Kommissar konfrontiert Farnhauser mit den Vorwürfen. Ja, sie wären verdächtig, das Feuer gelegt zu haben. Was er mal erst als üble Verleumdung abtut, aber dann kommt Tarzan dazu und sagt so, pass mal auf, Junge, wir haben dich gesehen, du hattest so eine Honigkerze, du hattest irgend so einen Karton, du hattest so eine schäbige Tasche, du bist in einen blauen VW gekommen. Also hör mal auf, hier Scheiße zu labern. Und dann fühlt er sich halt ertappt. Das heißt, was sagst du da, was? Oh nee, oh ja. Und dann sagt Kommissar Glockner, wir nehmen dich jetzt mit. Und dann kommt halt dieser Satz mit dem, ach verdammt, immer habe ich Pech. Und so. Krass.
Eine volle, aber es war keine Honigkerze, sondern es ist eine Weihnachtskerze. Also das ist schon wichtig, weil das führt uns ja Glößchen dann ganz genau nochmal aus.
Ich mag übrigens die Stelle, wenn Tarzan dann dem Kommissar sagt, irgendwie, jetzt brennt die Scheune ja doch, weil er im Buch steht es auch, dass er ein bisschen niedergeschlagen ist. Und ich finde, es bringt auch Sascha Dräger gut rüber, so, ja, jetzt brennt's ja doch.
Und Kommissar Glockner geht auch gut drauf ein und sagt dann, ja, ich dachte, ihr hättet sie ausgeblasen. Und dann sind sie so mitten am Besprechen. Finde ich gut.
Glockner finde ich sowieso in der Folge super, muss ich sagen. Also
sehr gut.
Generell sein ganzes Auftreten.
Ja, ja, stimmt.
Genau, auch Klößchen war es, oder? Der dann sagt, er würde gerne mitfahren. Ja,
der hat's gut, sagt er dann sowas.
warum wird der vorher Teufel nicht an die Stoßstange gebunden, so als Strafe? Dann könnte ich mitfahren. Auch da reagiert er eigentlich sehr, sehr cool und auch humorvoll.
Und jetzt habe ich mal eine Quizfrage für euch. Im Buch steht nämlich das Alter von Kommissar Glockner.
Ehrlich?
Was schätzt ihr? Wie alt ist der?
45.
Hey, warte mal. Ich sag 42.
Okay, damit geht der Punkt an Matthias. Er ist näher dran. Glockner ist 43.
Aber knapp.
Und dann habe ich nur so gedacht, scheiße, ich werde in 3 Monaten 43. Ja.
Du bist aber ja alt. Cool.
Ja. Dankeschön. Ja, genau. Also der Farnhauser wird im Polizeiwagen verfrachtet. Du hast es schon gesagt. Klöße beschwert sich, warum sie laufen müssen. Ist im Buch wieder ein bisschen anders, weil da werden dann Karl und Gabi mitgenommen, weil sie ja eh in die Stadt fahren. Im Hörspiel ist es so, dass die Jungs zusammenbleiben. Und im Buch ist es auch so, dass Gabi sich natürlich nicht auf den Rücksitz neben diesen ekelhaften Typen setzen will. Sie setzt sich dann vorne auf den Schoß von ihrem Vater. Also eigentlich eine wunderbare Super. Situation.
Ach, Schuf, ehrlich, oh Gott.
Und dann sind es halt im Buch nur Tarzan und Klößchen, die wieder zurück ins Internat müssen. Hier sind die Jungs alle drei zusammen, was ich eigentlich schön finde, weil dadurch dann immer so die Dialoge auch besser so abgestimmt sind. Ne? Also wenn 3 sich unterhalten, ist es irgendwie schöner, als wenn sie nur 2 reden.
Absolut, ja.
Und auf dem Weg stolpert Klößchen und dann findet er plötzlich was im Gebüsch. Ich bin schon wieder in der Lehrerrolle, ich frage euch das ab.
Was findet der im Gebüsch? Ich weiß nicht. Herr Lehrer, da muss ich passen. Frag mal meinen Sitznachbarn.
So, jetzt gibt's schon mal eine, jetzt gibt's schon mal eine Verwarnung, ja. Du hast dir heute dieses Programm gewünscht, ja, ja, und bist nicht vorbereitet. Also jetzt gibt's erstmal erste Verwarnung. Bei der dritten gibt's einen Tag.
Aber ich könnte wie ein guter Schüler, ich könnte ablenken und sagen, ich habe jetzt bei die rechte und die linke Hand des Podcasts, ja, das ist ja auch mein allerältestes Podcast-Format, das ich auch zweiwöchentlich rausbringe. Da haben wir jetzt über George Foreman geredet. Das war ein Wunsch von meinem Podcast-Kollegen. Und da besprechen wir ja immer so Biografien von berühmten Menschen. Und der hat bei seinem zweiten Titelgewinn auch ein hohes Alter gehabt. Und zwar 45. Und ich dachte mir damals noch, das war nämlich 1994, so ein alter Sack, mit dem kann ich überhaupt nicht connecten. Wieso ist der Alte nochmal irgendwie da jetzt zurückgekommen und nimmt den Jungen das Spotlight weg? Und dann rede ich mit dem und bin, Matthias, so wie du, 45. Tja, so kann manchmal das Leben spielen.
Ich könnte es jetzt hier so stehen lassen, aber ich muss zugeben, ich bin schon 46.
Oh, herzlichen Glückwunsch.
Seit Februar.
Beide älter als der Glockner.
Ja, absolut. Damit? Aber so konnte ich rechnen. Ich habe eben runtergerechnet, wie alt wäre ich, wenn ich, wenn mein Sohn noch in dem Alter wäre von Tarzan und so aus der Folge. Ja. So kam ich drauf. Und was wollte ich denn sagen? Um die Frage zu beantworten, ich glaube, Thomas, du wolltest jetzt auf die Kerze hinaus, die gefunden wird. Sehe ich das richtig?
Also der Matthias, wie er es richtig gesagt hat, entdeckt Klößchen die Kerze, mit der Farnhauser eigentlich seine Scheune entzünden wollte. Und Tarzan wundert sich, denn eigentlich müsste doch die Kerze vernichtet sein, weil er sie halt in der Scheune vermutet hat. Bei dem Brand, warum liegt sie mehrere Meter entfernt draußen im Gebüsch oder auf der Wiese, keine Ahnung, ne? Und das finden sie halt merkwürdig. Und sie nehmen die auch mit. Das kommt irgendwie gleich im Hörspiel so rüber. Im Buch steht das halt, dass sie die mitnehmen. Und sie beschließen, dass sie dann später bei Tageslicht zum Tatort zurückkehren.
Richtig. Und dann wollte ich nur noch ganz kurz sagen, beim Hörspiel habe ich an dem Moment erst kapiert, stimmt, das ist ja noch am selben Tag und wenn die schon den ganzen Tag gewandert sind, jetzt muss es ja dunkel sein. Aber das hörst du so eigentlich nicht in dem Moment. Ne? Normalerweise, wenn irgendwas bei Nacht passiert, hörst du bei Europa ja dann die Grillen zirpen und sonst was, das hast du diesmal nicht. Und so ist erst in dem Moment, als sie sagen, hier ist jetzt zu dunkel, wir können das jetzt nicht ganz sehen oder wir müssen uns das bei Licht ansehen, erst da habe ich gerafft, okay, jetzt ist schon Abend, jetzt ist Nacht oder wie auch immer. Und genau, jetzt wolltest du weitermachen, bitteschön.
Aber das ist dann auch wieder sowas, man hat es 100-mal gehört und erst für einen Podcast merkt man dann, ja, stimmt, das ist ja Nacht, ne?
Genau, das meine ich, ja. Mhm.
Ja. Im Internat treffen Tarzan und Klößchen wieder ein, da gibt es auch im Buch so eine kleine schöne, so ein kleines Intermezzo mit wieder so einem EVD, so einem Assessor, der aber ganz nett ist, mal kein Arschloch, weil sonst sind es ja immer Arschlöcher, dann irgendwie, Peter Carsten, hab ich dich erwischt, ne? Der will streng sein, der ist aber nicht streng, der ist eigentlich ein Netter und der hat auch irgendwie so ein Techtelmechtel mit einer anderen Assessorin, was dann irgendwie seine Verlobte wird. Eigentlich mal was Schönes auch, ne? Da habe ich mich gefreut. So, oh, kein Penner, der jetzt hier irgendwie die Jungs irgendwie schon wieder zum Küchendienst verdonnert oder so. Und dann kommt aber der Erich Bosselt rein, ein Mitschüler und ein leidenschaftlicher Bastler und Hobbychemiker. Auch hier ein netter Mitschüler, weil sonst sind das ja auch immer nur Unsympathen, ne? Fand ich irgendwie schön. Im Buch heißt das Kapitel Der Bastler der Höllenmaschine. Und der wird auch ganz süß geschildert, wie so ein Lausbub. Er war 14, ein Klassenkamerad aus der 9B, wohnhaft im Wigwam. Und auf seine Weise ein Genie. Und es ist auch ganz witzig, dass hier gesagt wird, der baut halt immer irgendwelche so komischen Höllenmaschine, also irgendwie aus Flüssigkeiten und was weiß ich und mit einem Wecker, das wirklich wie so eine Bombe aussieht, mit Sprengsätzen. Und Tarzan, warum auch immer, hat durch Zufall unter seinem Bett dem seinen Vorrat an Höllenmaschinen entdeckt und trotz drahtseilstarker Nerven, die Tarzan besitzt, wäre er fast in Ohnmacht gefallen. fand ich auch bemerkenswert, ne?
Ja, großartig.
Genau. Und was ich auch toll finde im Buch, wenn der Erich dann das Zimmer verlässt, klaut er Klößchen ein Stück Schokolade.
Echt?
Ja, ja. Das fand ich irgendwie auch süß, dass das mal, also dass der so frech ist. Das fand ich irgendwie süß.
Und kommt ungeschoren davon.
Normalerweise eben. Normalerweise müsste Klößchen dann sofort den Fall umlenken auf dieses Attentat auf seine Schokolade. Das ist ja fast wichtiger noch.
Ich möchte gerade noch das Wort Höllenmaschine möchte noch betonen, weil das so ein typisches TKKG-Ding ist. Ich weiß auch nicht, mir fällt natürlich außer Drahtesel oder so jetzt nichts ein, aber das ist so ein Vokabular, das du dir als Kind dann aufbaust, ja. Und Höllenmaschine für Bombe, das ist typisch TKKG für mich.
Ja, oder H.G. Francis, ne? Das gibt's ja auch bei den Masters of the Universe. Also.
Ja, stimmt.
Wobei, ja. Könnte mir schon vorstellen, dass der Erich Bosselt da ja, mit dem Skeletor auf Snake Mountain zusammenarbeitet. Also da irgendwie das Portal zu Anti-Eternia aufschließt mit einer Höllenmaschine. Na klar.
Vor allem Erich Bosselt klingt eigentlich auch wie so ein 45-Jähriger. Aber.
Ja, aber da ist dieses Bosseln
wie
drin.
Erich Fessen.
Ne? Irgendwie so. Der Bastler ist der Rumbosselt, das ist ja so ein Ausdruck. Ich finde den Namen stark.
Ich finde auch generell, hier sind wir ja natürlich in der glücklichen Position, dass die Serie hier einfach auch noch, dass die Sprecher, der Dreger und der Lubowski, die sind ja einfach auch hier in ihrem Alter gerecht, ne? Weil wenn du so neuere Folgen hörst, das wird ja auch aufgefallen sein, Matthias, ne? Dass es schwierig ist, wenn die mit Gleichaltrigen dann sprechen, weißt du? Dann hast du da einen Ü-50-jährigen Dräger und dann kommt da irgendwie so ein zartes Stimmchen. Der Erich, der hat ja auch so eine, also der klingt ja auch wie 12, ne? Der redet ja auch so irgendwie so, ja, ich habe an der Tür gelauscht, ich habe den Feuerteufel erwischt, ja. Also was ist denn das für ein Dilettant? Das sind ja Methoden wie im Mittelalter, ne?
Weißt du? Bei ihm hätte das viel kürzer gedauert. Ne?
Genau, wenn ich die Schule anzünde, dann denken die nicht, hier ist eine Bombe explodiert, das ist das jüngste Gericht, ja. Und er lädt sie ja ein, dass er übermorgen im Steinbruch eine Höllenmaschine hochgehen lassen will und ihr kommt doch auch und Tarzan so ganz erwachsen. Ja, natürlich, um allein schon für Sicherheit zu sorgen.
Ja.
Auf jeden Fall, die Einladung steht und dann typisch, untypisch Klößchen, weil im Buch, nachdem der Erich ihm dann noch Schokolade geklaut hat, geht er nämlich dann noch an seinen Schokoladenvorrat und holt sich noch eine Tafel und im Hörspiel sagt er, ich bin so müde, ich kann nicht mal mehr eine Schokolade essen. Das ist ein Frevel.
Ein markanter Unterschied.
Ja.
So, und am nächsten Tag fährt die TKKG-Bande zu einem Badesee weit außerhalb der Stadt. Gabi berichtet, dass die Polizei Farnhauser nicht länger als Feuerteufel verdächtigt. Das hat sie nämlich von ihrem Papa erfahren. Er kann es nicht sein, weil in der Zeit, wo der Brandstifter die meisten Brände gelegt hat, war der Farnhauser gar nicht vor Ort. Er war nämlich in Kanada seinen Sohn besuchen. TKG haben ihn jetzt zwar beim Versuch erwischt, seine eigene Scheune abzufackeln, um die Versicherung zu betrügen, aber es hat ja, erfahren wir auch später, der Feuerteufel ist ja schon seit Monaten unterwegs und insgesamt hat es über 30 Mal gebrannt. Und in der Zeit, wo der Farnhauser in Kanada war, haben die meisten Brände wurden gelegt. Deswegen scheidet er aus. Er ist halt nur für seine eigene Scheune verantwortlich. Und jetzt erzählt auch Tarzan nochmal von der Kerze, die man gefunden hat, ne? Die muss sich wohl selber entzündet haben, aber so ganz überzeugt sind sie davon nicht. Genau, Tarzan bleibt misstrauisch. Also während man immer noch darüber spricht, was es mit der Kerze auf sich hat, stellt Karl fest, dass sie belauscht werden. Ja? Hinter einem der Bäume versteckt sich nämlich jemand und zwar
Alexander Körting.
Nein, Quatsch. Alexander Körting, genau. Der Neffe von Frau Körting, alias Norbert Hecker. Man merkt, also als ich das jetzt gehört habe, bevor ich das Buch gelesen habe, wie die dem schon so begegnen, irgendwie, Norbert, das mögen wir aber gar nicht belauscht zu werden, ja. Also habe ich gleich gedacht, alles klar, im Buch steht bestimmt seitenweise, was das für ein Unsympath ist, was für ein Ekel das ist, keiner kann den leiden, ja. Das bringen sie schon ganz gut rüber. Ich finde den eigentlich ganz nett.
Ja, der kommt ganz nett rüber.
Wenn man auch weiß, was der eigentlich für ein Schicksal hat, was man so später von dem erfährt, ja. Ich weiß nicht, Gabi mag ihn ungefähr so sehr wie Sonnenbrand oder so, steht hier, glaube ich. Ah, hier. Gabis Miene kühlte ab. Sie liebte Hacker wie einen entzündeten Weisheitszahn. Ja.
Okay.
Und dann sagen sie halt irgendwie auch so, ja, jetzt hast du uns belauscht und nicht so cool. Und dann sagt er, ja, aber das liegt ja ein bisschen in seiner Natur, denn sein Vater arbeitet ja bei einer Versicherung. Der SLV, der Sach- und Lebensversicherungs AG. Und deswegen hat er das wahrscheinlich im Blut, dass man immer aufmerksam sein muss und zuhört. Und dann sagt er halt, ihr habt über den Feuerteufel gesprochen. Und dann erzählt er denen so ein bisschen, dass es vermehrte Fälle von Brandstiftung gab und dass eigentlich alle bei der SLV versichert sind. Von denen, wo halt die Häuser und Gutshöfe und Bauernhöfe und was weiß ich angezündet wurden, ne? Und man erfährt ja auch im Laufe des Hörspiels, dass es natürlich auch Häuser gab, die nicht versichert waren, aber da geht ja, glaube ich, der Glocknerspieler davon aus, dass es so ein bisschen zur Ablenkung war, ja? Hm. Das nehmen die so auf und da fand ich ganz witzig, dass er im Hörspiel sagt, so, ich gehe jetzt ins Wasser, kommt ihr mit? Und die so, oh nö, nö, geh mal alleine, wir bleiben noch ein bisschen liegen, so wie ich so gemerkt habe, so, okay, ihr habt überhaupt keinen Bock auf den Typen. Ja. Lustigerweise im Buch sagt Gabi irgendwann, ich gehe jetzt ins Wasser und er hat keinen Bock.
Okay.
Ah, okay.
Ja, aber hier haben wir dasselbe wieder wie vorher beim Farnhauser. Der kommt im Hörspiel einfach sympathisch rüber. Oder in der Szene noch eher neutral. Und im Buch, und das finde ich schon vom Buch her einen Vorteil, du connectest mit den Charakteren anders. Ja? Du bist angewidert vom Farnhauser, weil der so ekelhaft ist. Und zwar richtig, ja. Und auch hier, der Hacker, der Norbert Hacker, wird auch als unsympathisch dargestellt. Und dadurch bist du am Ende dann nicht so darüber schockiert und traurig, was passiert, ne, mit dem Schicksal dieses Jungen. Und das finde ich eigentlich gut, weil das ist eine Sache, die ich merkwürdig finde. Ich meine, ich will nicht zu viel vorwegnehmen, falls wir hier noch ein bisschen Spannung aufbauen wollen. Aber ja, das ist merkwürdig, dieses Ende beim Hörspiel.
Nee, also ich meine, ich gehe immer davon aus, dass die Leute das Hörspiel sehr gut kennen, deswegen kann man ja auch gerne immer schon was vorwegnehmen, ne?
Ja, dann macht man das ja. Es geht ja darum, dass der Junge dann letztendlich von beiden Eltern irgendwie getrennt sein muss, weil die Mutter eine Schlampe ist und und ihn nur Ohrfeigen für ihn übrig hat und der Vater ins Gefängnis muss. Da ist es mir doch wesentlich lieber als jemand, der diese Geschichte zum ersten Mal liest oder hört, dass ich mit dieser Figur eben nicht gut mich verbinden kann, weil dann tut er mir weniger leid. Darauf will ich hinaus, um klare Worte zu finden.
Ja, also finde ich eigentlich ganz schön, dass die Folge immer so ein bisschen ambivalent ist, weil, habe ich schon öfter gesagt, sonst sind ja immer alle böse, ne? Aber hier halt, man merkt, die mögen den nicht, aber der hat ja halt einfach ein hartes Schicksal. Und du hast es ja gerade gesagt, zum Schluss geht ja sein Papa auch noch in den Bau, ne? Also eigentlich ist es wirklich eine tragische Figur und deswegen, wenn man weiß, was passiert, tut er einem eigentlich wirklich leid, auch dass sie dem so ablehnend gegenüber sind, ne? Aber da kommen wir auch nochmal, da kann ich auch gleich nochmal was dazu erzählen, zum Thema Schlampe. Auf jeden Fall geht es jetzt erstmal zurück in die Stadt, zum Kommissar Glockner, und man tauscht sich wieder aus über die Ermittlungen und was weiß ich, ne? Und der Feuerteufel hat nur zwei Motive, sagt der Glockner, ne? Entweder ist er ein von Feuer besessener, psychisch Kranker, der wahllos Gebäude anzündet, oder es handelt sich um Versicherungsbetrüger. Genau, und hier wird uns nochmal gesagt, 80% der betroffenen Gebäude waren versichert. Der Rest wurde wohlmöglich nur angezündet, um von einem möglichen Versicherungsbetrug abzulenken. Um mehr über die Versicherungsfälle zu erfahren, hat jetzt Tarzan nämlich die Idee, lasst uns doch mal mit dem Vater von Norbert sprechen, ne? Wie gesagt, Versicherungsinspektor bei der SLV. Und lustig, ich finde es auch witzig, dass die sich dann so vom Glockner trennen und sagen, na, wir suchen nochmal weiter den Feuerteufel. Und er so, ja, macht mal ruhig.
Genau, das fand ich auch so lustig, ne? Ja, macht, finde ich sehr gut.
Naja, macht es schon, ne? Aber denkt dran, pünktlich zum Mittag wieder zu Hause, ne? Und so. Ja, also so überhaupt keine Scheu. Er will nicht mal sagen, irgendwie, nee, lasst mal, mit dem ist nicht gut Kirschen essen oder so, oder ihr seid zu jung, sondern ja, alles klar, bis später.
Ja, das muss man wohl als gegeben hinnehmen, ja. Es ist halt so, wenn jemand für ein Publikum ermittelt, das gleich alt ist, ja. Hat es bei euch auch zum Beispiel den Tom Turbo gegeben in Deutschland?
Den was?
Das ermittelnde Fahrrad.
Oh.
da denkt man zum Beispiel auch nie drüber nach.
Nee, das sagt mir jetzt gerade gar nichts, aber
okay. Nee. Okay. Dann ist das eine Österreich-Sache. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr Tom Turbo kennt.
Okay, das muss ich nach der Aufnahme hier googeln.
Aber zum Thema Ermitteln wollte ich nochmal sagen, Thomas, du hast ja eben schon gesagt, 80% versicherte Gebäude und so. Das sind halt die Momente, bei denen ich sagen muss, hier kannst du richtig miträtseln. Wenn du das erste Mal hörst, ja, du kriegst ja sonst keine Informationen von außen und hast eben nicht wie im Buch irgendwie diese vom Erzähler diese Lenkung, ja, sondern du erfährst nur das, was die Charaktere sagen, und sie sprechen ja im Hörspiel wesentlich neutraler bis freundlicher als im Buch, und dadurch ist das wirklich alles noch offen. Finde ich eigentlich richtig, richtig schön und genieße das, gerade im Vergleich zu manch anderen Folgen. Thomas, du hast ja vorhin schon die Folgenzahlen genannt, so bei denen es dann eigentlich fast unerträglich wird vor lauter Klischees und Lenkung, und oh, das hier genieße ich echt sehr. Und wenn man bedenkt, was die hier sagen, dass ein paar, dass einiges auf Versicherungsbetrug hindeutet und die anderen von jemandem sein könnten, der einfach nur das Feuer liebt, dann ist das ja schon ein schönes Foreshadowing eigentlich, ne, auf das, was letztlich kommt.
Definitiv.
Ich weiß ja, was du meinst. Also die Geschichte ist sehr geradlinig erzählt. Mhm. Ja, und das muss aber ja nicht immer schlimm sein. Ne? Also ich finde das in dem Fall auch wirklich angenehm. Also es ist halt wirklich hier so ein bisschen wie, wir klappern das eine und das andere auf. Es wird jetzt nicht halt durch nervige Gangsterdialoge unterbrochen, sondern einfach, das meinte ich auch damit vorhin, wir bleiben die ganze Zeit bei TKKG und ihren Entscheidungen und Überlegungen. Und dann sagen sie halt irgendwie, okay, wie kommen wir weiter? Wir machen das und das. Ne? Und dann hier sind wir jetzt in der Sackgasse gelaufen, wir machen das und das. Aber es ist auch durch die Länge, durch diese 40 Minuten, ist es so kurzweilig und erfrischend, finde ich. Ne? Also irgendwie, es kommt keine Langeweile auf.
Genau.
Genau, und deswegen.
Und der Norbert Hecker ist ja eigentlich, wenn man den auch in den Kreis der Verdächtigen mit aufnehmen will, ja schon der vierte Verdächtige. Ich meine, der Fahrenhauser ist zwischenzeitlich wieder weggefallen, aber das ist ja wirklich interessant und er wird nicht der Letzte sein.
Das wird dann auch, wenn wir nachher über die drei Worte sprechen, ich hoffe, ihr habt doch welche vorbereitet, da werde ich dann natürlich auch nochmal drauf eingehen, was die Anzahl der Verdächtigen angeht. Auf jeden Fall geht es jetzt erstmal zu den Hackers, und wir haben es ja schon gesagt, also die kommen da jetzt an und der Norbert öffnet die Tür, als sie klingeln, und der steht da in der Schürze, ja. Und dann, was macht ihr denn hier? Und er freut sich auch, dass sie die besuchen. Ne? Im Buch ist er so ein bisschen, da wird er dann rot, weil er halt da in der Schürze steht. Und Tarzan ist ja wirklich begeistert. Er sagt irgendwie, ach, du hilfst deiner Mutter in der Küche? Ach, das ist aber nett. Ne? Und im Buch sagt er, das macht er auch. Ja? Also er hilft auch seiner Mama, wenn er mal zu Hause ist. Ne? Später sagt Klößchen, machst du das wirklich? Und dann Tarzan so, ja, würde dir auch mal nicht schaden, wenn du es auch mal machen würdest.
Gleich auch reingewirkt.
Wieder ein reingewirkt. Ne? Und deswegen sagt er, ja, nee, ich helfe meinem Papa. Meine Mutter hat uns wegen einem anderen verlassen, als ich 9 war. Und dann kommt halt diese Stelle mit dem, oh, das tut mir aber leid. Wieso? Ich bin froh, dass die Schlampe weg ist. Außer Ohrfeigen hatte sie für mich nichts übrig. Und Achtung.
Legendär.
Im Buch noch der folgende Zusatz. Also mit dem Ohrfeigen steht da auch. Aber einmal hat sie einen Kochlöffel auf mir zerdroschen.
Oh Gott, der
Heile Fuchs.
Und ich hätte es nicht gedacht, ich dachte, es ist ein echter Francis, weil Klößchen sagt dann irgendwie, naja, man kann sich seine Eltern nicht aussuchen, aber ich bin mit meinen zufrieden. Das ist so ein richtiger Scheißspruch, weißt du?
Das ist echt ein Scheißspruch, oder? Das ist voll, das habe ich mir auch gedacht. Also,
weißt du, das ist, der ist einfach, der muss jetzt schon zum Psychologen eigentlich, der Junge, weißt du? Und dann sagt er, ja, ich bin auch zufrieden, und das steht aber auch im Buch. Also das hat der Wolf sich erspart. Ich dachte wirklich irgendwie, so, ja, wie lösen wir jetzt die Situation auf? Ja, man kann seine Eltern nicht aussuchen. So, ja, komm, halt's Maul, Klößchen, ne? Das fällt mir immer wieder negativ auf. Und dann geht man auch ins Haus und dann kommt der Papa dazu und sagt irgendwie, ja, ich habe schon von euch gehört, ihr sucht den Feuerteufel und so, ne? Und dann fragt halt Klößchen sie als Versicherungsinspektor, vielleicht hätten sie ja eine Idee, Zwinker, Zwonker, wann der Feuerteufel mal wieder zuschlagen könnte. Gibt's da vielleicht so einige Objekte, die interessant sind? Und im Buch kommt es so ein bisschen mehr raus, dass er sagt, darf ich euch ja nicht sagen. Und dann so dieses typische, also wenn ich es euch sagen dürfte, dann guckt doch mal da. Ne? Also er schlägt ihnen ein Wochenendhaus am Oberrieder See vor. Ja, der Besitzer ist irgendwie wohl in Geldschwierigkeiten. Ich weiß gar nicht, ob das im Hörspiel gesagt wird, aber im Buch ist es ein bisschen mehr. Der ist speziell und ja, kann nicht immer alles bezahlen. Ne?
Entschuldigung, ich wollte nur sagen, an dieser Stelle war ich dann kurz genervt, weil ich habe mir die Folge ganz gemütlich in meinem Schaukelstuhl angehört und war so eingekuschelt in eine Decke, und dann musste ich aufstehen und die Kassette umdrehen.
Sehr schön, ja.
Dann dachte ich wieder, gar nicht so schlecht über Spotify hören.
Ich kann noch ein kleines Oder zwei Dinge gerade noch kurz von mir zu der Stelle. Das eine ist, die berühmte Schlampe-Stelle kenne ich halt nur von meiner Kassettenversion und da war ich auch sehr gespannt auf die Spotify-Version. Und durch den Disclaimer vorneweg können sie sowas ja drin lassen, also ist auch drin geblieben, das habe ich nicht erwartet, fand ich interessant. Und jetzt wollte ich noch ein kleines Nerdwissen quasi reingeben, weil wir vorhin festgestellt haben, die Sprecherriege ist wenig eternianisch, also wir haben fast keine Motu-Sprecher da. Und selbst der, den ich für Motu-Sprecher gehalten habe, ist keiner, ja. Aber hier kommt jetzt was Besonderes. Horst Stark, der nicht Norbert Hecker, wie heißt er, der Vater?
Konrad.
Konrad, der Konrad Hecker, das ist ja Horst Stark, ne? Der hat in den frühen Filmation-Folgen von Masters of the Universe hat er in ein paar VHS-Synchro-Versionen hat er He-Man gesprochen. Allgemein sagt man ja immer, es war Sascha Hehn und das ist auch so der Hauptsprecher, aber es gibt noch zwei weitere. Einer davon ist Horst Stark, der bei einigen wenigen Folgen He-Man spricht. Das sei noch erwähnt, ja.
Oh. Jetzt haben wir endlich die Connection zu eurem Universum.
Ja.
Sehr schön. Ich dachte, wir gehen heute ohne He-Man-Bezug raus, aber der Olli will bestimmt noch mal ein bisschen Werbung machen für seine Formate. Ja, das wäre jetzt der Zeitpunkt.
Ich mache ja eh immer so unterschwellig alles. Ja. Ich verbinde dann schon irgendwie. Und wenn es eine Höllenmaschine ist, die ich nach Snake Mountain befördere.
Ja, du bist auch so ein Lausbub wie der Erich, ne? Du wirst auch so ein Rausgehen nochmal die Schokolade klauen, ne?
Ja, immer.
Ja, genau. Also der Konrad Hecker erzählt ihn jetzt von diesem Wochenendhaus, das haben wir schon gesagt. Und am selben Tag noch, also am Nachmittag, wollen sie sich das Haus am See anschauen. Das ist im Buch natürlich wieder nur TKK. Da bleibt Gabi zu Hause, weil sie muss, glaube ich, Oskar irgendwie die Ohren irgendwie striegeln oder so. Übrigens, ein kleiner Fehler. Wir sehen ja auf dem Cover auch Oskar. Und in der ersten Szene, wenn sie da in dem Heu sind, sagt der Karl im Hörspiel, pass auf, Gabi, nicht das Oskar-Bild, wenn hier der Farnhauser reinkommt. Hm. Im Buch ist aber Oskar gar nicht dabei. Der ist zu Hause geblieben, weil er hatte nämlich einen Wespenstich in die Pfote bekommen.
Oha, okay.
Das mal so als kleiner Funfact am Rande. Auf jeden Fall geht es jetzt zu diesem Haus am See. Und weil der Tag so schön ist und sie sich da irgendwie auch ein bisschen die Zeit totschlagen wollen, denken sie sich halt, na gut, dann gehen wir doch auch einfach im See baden. Und ich glaube eigentlich, jetzt kommt doch schon die Highlight-Szene vom Hörspiel, oder?
Absolut, ja. Also ich habe mir das auch so rausgestrichen, dass das die beste Szene eigentlich ist, ja. Auch als Kind habe ich diese Szene immer geliebt, weil, ja, prägnant in Erinnerung geblieben ist mir, dass einfach der Tarzan mit seinem Judo so auftrumpft. Und ich habe dann sogar später selbst mal in der Mittelschule, damals auch Hauptschule, ein Semester Judo gemacht, weil ich glaube, das liegt an dieser Szene hier. Also den Käse Katami, den kann ich, glaube ich, noch.
Damit du später alle künftigen Helmuts und Hartwigs platt machst.
Ganz und genau. Werners, ja. Also, und Heinrichs. Genau.
So ist es. Ja, na, die sind einfach super cool. Also, das sind echte Bösewichte, wie sie im Buche stehen.
Ja, es ist schon so Foreshadowing auf die Folge hier, Folge 19, Schatz im in der Drachenhöhle, weil es kommen ja Rocker. Also die sind im See, alle vier, und dann sagt Klößchen, ach scheiße, jetzt kommen Störenfriede, wir sind nicht mehr allein. Die sind 18 laut Buch, zwei Jungs mit ihren zwei Miezen und Gabi erkennt auch die eine, das ist nämlich die, wie heißt sie denn? Ich habe mir das ja aufgeschrieben. Maria Lind oder so, wie heißt sie?
Monika Lind heißt sie.
Monika Lind, und auch da kann man gleich sagen, im Buch kennt Karl sie, weil die war nämlich mal bei den Viersteins Hausmädchen, war aber sehr untüchtig, also faul.
Untüchtig.
Im Buch ist es so, die kommen da an und TKK sind im Wasser und lauschen erstmal und gucken, weil sie ja nicht wissen, wer das ist. Und der eine will mal austreten und tritt dann mehr oder weniger so das Fahrrad von Klößchen weg und schmeißt es dann ins Wasser. Im Hörspiel kommt es so rüber, wie als wollen die einfach nur Krawall machen und stänkern. Ja? Hm. Irgendwie, hey, da wirft er mein Fahrrad ins Wasser, hört man dann Klößchen, ne? Und Tarzan ist natürlich sofort draußen und Karl ist auch so ein bisschen sensationsgeil und sagt, ja, lass mal hinterher. Und dann, wieso? Das schafft doch Tarzan alleine. Ja, aber ich will zugucken. Tarzan kommt raus und normalerweise finde ich ja so eine Sachen immer sehr kritisch. Aber in dem Fall gönne ich es diesem Widerling auch wirklich, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Weil Tarzan kommt raus und sagt, hol das Fahrrad raus. Und dann, komm doch her, du kannst doch eh nicht boxen, ne? Und was macht Tarzan? Durch seine Judo-Griffe befördert er den ins Wasser und er fällt halt genau mit dem Rücken auf den Fahrradlenker und schreit so, aua, mein Rücken! Ja, und ja, hier bringt Karl mal den Spruch. Ja. Weil der, er sagt dann, was? Aufs Fahrrad? Wie ist sowas denn möglich? Meinst du etwa, dass es Umweltverschmutzer gibt, die sogar ein Rad ins Wasser werfen? Und an dieser Stelle kann ich sagen, das ist ein waschechter Francis. Das steht nicht im Buch.
Aber passt so gut da rein, das macht einfach Spaß.
Ich erwische mich da auch, da bin ich immer schadenfroh. Ich denke so, ja, richtig so, ne? Und es wird ja auch noch besser.
Ganz genau, richtig. Wenn der andere noch dazukommt, ja, dann...
Und wie alt ist der andere? Ist der 12? Ist der 10? Der hat doch so eine ganz... Ja. Ich bin ja immer noch ein bisschen heiser, ich kann es nicht so nennen, aber der hat ja so eine ganz piepsige Stimme, genau, ne?
Was? Und du tust, was er sagt?
Genau, dieses... Da, genau, genau so klingt er, ja.
Wieso nimmst du denn das Fahrrad? Na, er hat es doch gesagt. Und du tust was. Wo man so richtig merkt, wie der in dem Moment richtig den Respekt vor dem verliert. Ne? Also ich glaube, die sind am Ende des Tages keine Freunde mehr. Das merkst du richtig.
Da hätte ich gern ein Spin-off.
Ja. Oh ja.
Helmut und Hartwig.
Ja, voll.
Dem hau ich eine rein. Nee, mach mal nicht, der kann Judo. Der ist zu krass. Und dann so, na gut, wenn du das sagst. Ne? Und... Ja, sie verdünnisieren sich und Karl, das sagt er auch nur im Buch irgendwie, die werden sich rächen. Das werdet ihr noch sehen. Die haben wir nicht das letzte Mal gesehen. Ja,
ist aber ein wichtiger Spruch, das ist mir erst beim dritten Mal hören aufgefallen, weil ich mir noch dachte, warum sagt er das eigentlich? Aber wenn er den nicht sagen würde, dann würde man sich ja eigentlich dann gar nicht auskennen später.
Und apropos zarte Stimmchen, wir bleiben dabei, denn jetzt kommt... Der einzige, ich sag mal, in Anführungszeichen Gangster-Dialog, also das einzige Mal, wo wir jetzt wirklich mal die TKG-Bande verlassen, wir schalten rüber zu Otto Krug, einem Gebrauchtwarenhändler. Dem gehört nämlich das Haus am Oberrieder See. Und bei dem klingelt jetzt das Telefon in der Zentrale, also es ist jedenfalls das Dreiphasentelefon. Ein Unbekannter ruft an, der ihn vor Brandstiftern warnt. Wer hier spricht, spielt keine Rolle. Ich wollte sie nur warnen. Und war Horst Stark nicht in der Sesamstraße auch der Typ hier mit dem Mantel irgendwie? Genau.
Ey, das kann sein, du hast recht, ja. Ich guck mal schnell nach, aber ich glaube, da könnte
Schlemi oder wie der hieß, ne?
Ich guck mal kurz, ja.
Also, ja, wir spoilern es jetzt natürlich, ne? Der Norbert Hecker ist, der Konrad Hecker, der Vater vom Norbert, ist am Telefon. Ja, das hört man auch im Hörspiel. Also das habe ich auch schon als Kind rausgehört, ne? Aber es ist halt ein Unbekannter und der sagt irgendwie, ja, und so drei Jungs, ich habe was mitbekommen. So ein braungebrannter mit einem Tee auf dem Shirt und so eine Vogelscheuche mit Nickelbrille. Und dann auch noch hier so ein kleiner Dickwanst mit Segelohren, ja. Und ich glaube, die haben da was geplant.
Aha, aha.
Ja. Wäre doch schade um ihr Häuschen, ne? Wäre ja nicht das erste Mal, ne? Wenn es in der Gegend brennt. Tüt, 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 tüt. So richtig ekelhaft, ja?
Ja, schon.
Dann legt er der Otto Krug auf und sagt so, hast du das gehört, Carlo, zu seinem Sohn? Und jetzt kommt wieder so ein kleiner unschuldiger Bengel. Ja, Vater, das erinnert mich an den Feuerteufel. Ja? Und jetzt schätzt doch mal, wie alt der im Buch ist.
Das wird spannend. Also im Hörspiel klingt er wirklich ganz, ganz jung. Ja,
ja, Vater.
Vater.
Na, ich hoffe, dass sein Buch ein bisschen älter ist, weil wenn der wirklich so jung ist, wie er im Hörspiel klingt, also so, sage ich mal, weiß ich nicht, 10 ungefähr, ja, dann wäre das eine super Vater-Sohn-Unternehmung, was der Vater ihm dann jetzt vorschlägt, ja. Und zwar die Brandstifter mal so richtig... zusammenzuhauen. Die verdammten Brandstifter.
Und er sagt das ja auch so, gute Idee, Papa.
Genau. Das ist auch wie bei Pumuckl und da kommt jetzt wieder einer von meinen berühmten unterschwelligen Verweisen auf meine Podcasts. Ja? Also wie beim Pumuckl, ja, wo ich einen Podcast drüber mache, da ist es auch immer so, dass die alten Aufnahmen, ja, da sind die Stimmen immer viel, viel älter von den Nachbarskindern aus dem Hof, Vorderhaus und so. Und bei den neuen Hörspielen, wobei die neuen Hörspiele in dem Fall die 80er Jahre sind und die alten die 60er Jahre, und gibt's ja sehr viele Auflagen mit verschiedenen Eders, die sind dann immer, auch das Stammensemble, immer sehr, sehr jung.
Okay.
Daher, lange Rede, kurzer Sinn, sage ich mal, im Buch sind sie, ist er 16.
Matthias, hast du auch noch ungefähr einen Tipp?
Ich finde die Einschätzung ziemlich gut. Bin jetzt sehr gespannt, was du da rausbringst.
Ich lese es euch kurz vor. Die Tür öffnete sich. Sein Sohn Karl Otto, genannt Carlo, trat ein. Er war 22 Jahre alt, so groß und fast schon so massig wie sein Vater und hatte die gleiche fleischige Nase. Beide ähnelten sich erstaunlich. Was sie auf den ersten Blick unterschied, waren eigentlich nur die Frisuren.
Und der 22-Jährige sagt dann, wer den Feuerteufel erwischt, kriegt 10 Mille.
Ja, das war bestimmt wieder so eine Entscheidung von der Körting, so, okay, ich habe jetzt hier keinen großen, durchtrainierten Typen, ich habe hier einen Haufen Kinder gerade im Raum, hier mach du mal den Carlo, ne?
Wahrscheinlich. Ja, das ist wirklich crazy, ja.
Aber dadurch wird's auch so denkwürdig, so dieser kleine Lümmel da irgendwie, ja, Papa, ich hab gehört, 10.000 Mark Belohnung, ne? Ja, ja, dann werden wir heute Abend, dann werden wir richtig vermöbeln, ne? Ja, Vater.
Ich ergänze gerade noch, was ich jetzt hier gefunden habe zu Horst Stark übrigens. Hier steht Horst Stark und Sesamstraße. Einem größeren Publikum wurde er auch als Sprecher der Figuren Schlemiel und Sherlock Humbug in der Sesamstraße bekannt. Falls euch das jetzt hilft, müsst doch einer von den beiden, müsste doch der sein, oder?
Schlemiel? Der Schlemiel ist der Typ, der immer Ernie die Buchstaben andrehen will.
Ja.
Genau, ja. Genau. Echt? Und deswegen passt es hier so schön. So dieses irgendwie, na, wäre doch schade, wie schön das heißt. Genau. Ne?
Ja. Sehr gut.
Er spricht ja von einem Typen mit einem Tee, mit einem Pulli. Und dann, mit einem Tee, pscht, genau.
Und jetzt geht's auch weiter, denn wir befinden uns jetzt am Abend. Also im Buch wird es auch so geschildert, die wollen sich da die ganze Nacht um die Ohren schlagen. Im schlimmsten Fall sogar die nächsten Nächte, weil sie ja nicht wissen, wann und ob der Feuerteufel zuschlägt. Und dann sind halt TKK vor Ort. Und auch sehr schön, ne, weil Klößchen wieder so ein bisschen dieser Satz, also irgendwie, es ist so dunkel, hoffentlich finde ich meinen Mund. Weil er Schokolade essen will. Und ja, das ist ein bisschen dumm im Hörspiel, weil auf einmal klingelt er mit seiner Fahrradklingel. Im Buch ist es so, die legen ihre Fahrräder in der Wiese ab und dann tritt er, glaube ich, aus Versehen gegen die Klingel. Ne? Und dann schimpft halt Tarzan so irgendwie, bist du bescheuert? Und dann irgendwie, ja, es könnte auch eine Waldmaus gewesen sein. Ne? Und mögliche drei Worte für diese Folge, Waldmaus mit Klingel. Werf ich mal so in den
Mist.
Raum.
Ja? Jetzt ist es schon weg.
Und dann streiten die sich so ein bisschen und dann finde ich Karl gut, weil im Buch fängt er an zu lachen, lustig, und im Hörspiel sagt er, hört jetzt auf, ihr beiden.
Ja, ist sehr auffällig.
Ganz bei der Sache.
Ja, und dass er auch mal Tarzan Paroli bietet, ne, ist das einzige Mal hier.
Ja, stimmt, so selten, ne, dass der mal irgendwie mal so eingreift, ne, das fand ich sehr, sehr gut. Mhm. Genau, wir kürzen das mal ab, jedenfalls, sie wollen jetzt das Haus beobachten, aber dann, ja, wir haben es ja gerade mitbekommen, Vater und Sohn wurden gewarnt und die haben jetzt die drei entdeckt, stürmen auf sie los und es kommt zu einer Keilerei. Ja, die ist im Buch genauso unspektakulär wie im Hörspiel, kann man sagen. Ne? Also der Vater geht auf ihn los, ne? Und dann hört man nur so, ah, mein Magen. Ja, also Tarzan hat wieder Judo angewandt und gleich den Vater ausgeschaltet. Und ja, Karl und Klößchen kommen zu spät, ne? Irgendwie alle schon gelaufen und dann sagt er, jetzt wissen wir, wer ihr seid, verdammte Feuerteufel. Aber sie können halt das Missverständnis aufklären und erkennen halt, scheiße, irgendjemand hat die gewarnt, dass wir heute Nacht hier sind und wollten uns damit in die Scheiße reiten.
Und Tarzan sagt dann sowas, aber mir wird jetzt einiges klar, ne? Also er ahnt was.
Ja, aber eben das, was vorher eben von Karl gesagt wurde, ja, dass die sich sicher rächen. Und das ahnt er. Und das habe ich auch erst eben relativ spät beim zweiten, ja, ich glaube auch erst beim dritten Mal kapiert, dass der Tarzan eben da nochmal auf die falsche Fährte gerät.
Na, genau, er vermutet ja, die Jungs wollen sich an uns rächen, aber dann überlegt er, die kamen aber erst später, eigentlich können die ja gar nicht das gehört haben, was wir besprochen haben. Aber ich glaube, Karl sagt dann, ja, aber wir haben uns die letzten Tage so oft über den Feuertopf unterhalten, vielleicht haben die das doch irgendwie mitbekommen. Ne? Also es wird nicht so ganz zur Seite geschoben. Und was ganz witzig ist im Buch, vertragen die sich jetzt hier mit dem Carlo und dem Otto Krug? Witzig ist ja, dass das im Hörspiel der Otto sagt irgendwie, ja, tut mir leid, dass ihr jetzt wegen mir Ärger habt, ne, wo ihr doch nur helfen wolltet. Und das sagt aber Tarzan im Buch, der entschuldigt sich bei denen, dass die jetzt Ärger hatten wegen den Jungs.
Aber ich finde, den Satz habe ich auch noch so im Kopf, weil er immer leiser wird, immer tiefer und dann die Musik einsetzt, wo uns nur helfen wollten. Das finde ich das gerne.
Gehackt, ja. Der schämt sich so, ne? Ja, tut mir leid, dass ihr Ärger, wo ihr doch nur helfen wolltet. Aber im Buch ist es sogar noch, ich sag mal, versöhnlicher und ein bisschen klischeehaft, weil dann sagt der Sohn vom Krug, oh, jetzt habe ich auch Hunger, und dann holt er die Grillwürstchen raus und dann fangen die an zu grillen und laden die Jungs ein und dann gibt's noch, weiß ich nicht, gehen in Freundschaft auseinander.
Gibt's sogar eine Sporfackel.
Aber sowas von, ja. Der sagt noch am Ende sogar, wenn die gehen irgendwie, und wenn ihr 18 seid, Jungs, könnt ihr bei mir anfangen. Oder ich besorge euch einen Gebrauchtwagen. Irgendwie sowas sagt er. Ja. Ja, gut. Und jetzt hört's auch langsam auf, was mein Wissen zu dem Buch angeht. Ich kann nur sagen, im Buch gab's jetzt eine Stelle, Gangsterdialog. Im Buch ist so ein Cliffhanger, wenn Tarzan sieht, ach du Scheiße, da kommen zwei auf mich zu. Dann sind wir nämlich live bei diesem Brand dabei im Industrieviertel mit dem Feuerteufel und es wird im Buch nicht gespoilert. In der neueren Stefan-Wolf-Folge hätte da gestanden, wer der Feuerteufel ist. Aber das macht er hier nicht. Das fand ich sehr gut,
ja,
dass nicht gesagt wird, wer da eigentlich der Feuerteufel ist, dass man einmal als Leser nicht weiß, wie wo der Hase im Pfeffer liegt. Fand ich sehr bemerkenswert. Da kommt dann aber schon der Obdachlose, hier Matthias, wo du meinst, das ist doch der Jochen Sernt, hier Battlecat, ne? Der kommt hier nämlich vor in dieser Szene und der wird Knallauge genannt.
Oh, okay.
Knallauge.
Auch Namen sind genial.
Auch ein schöner Name, ja.
Aber wie gesagt, wir bleiben jetzt mehr im Hörspiel. Am nächsten Tag steht die Sprengung von Erich Bossels Höllenmaschine im Steinbruch an. Aber der hat dann nämlich seinen Sprengsatz irgendwo versteckt. Der ist jetzt gestohlen worden. Laut Erich kommen nur zwei weitere Personen in Frage, denen er das Versteck verraten hat, nämlich Josef Meyer, das ist irgendwie der Sohn eines Pfarrers, ehrliche Haut. Der kommt nicht in Frage. Ja. Und Werner Keidel. Ja. Genau. Und dann sagen sie, na gut, dann suchen wir jetzt mal den Werner auf, ja. Klingeln bei dem, Mutter macht auf irgendwie, oh nein, nein, was macht ihr denn hier? Ach, das ist ja nett Besuch, ne? Nee, der Werner ist nicht da. Der ist gerade irgendwie auf Übung.
Auf jeden Fall bei der Freiwilligen Feuerwehr dabei, bei einer Übung.
Ist bei der Freiwilligen Feuerwehr und freut sich bestimmt. Und dann wollen sie da hinfahren, aber er kommt ihnen schon entgegen, ne? Der Erich konfrontiert ihn gleich irgendwie. Mensch, ich hab dir doch hier erzählt und so alles, ne? Aber da finde ich auch schön, wenn die ihn begrüßen. Hallo Werner. Ach ihr, ja, ist ja nett. Er wollte mich besuchen, das ist aber nett. Ja, das mache ich auch immer, wenn ich die Tür öffne und irgendwie Besuch vor der Tür stehe. Ach ihr, ja, ist ja nett. Nein. Und dann sagt halt der Erich irgendwie, komm, du hast einen Scherz gemacht, du hast die Höllenmaschine geklaut, du wolltest mich foppen, ne? Ja, was, wovon redest du? Ich habe keine Ahnung, was du sagst. Nein, und jetzt lass mich in Ruhe, ich habe noch zu tun. Und dann sagen halt Karl und Tarzan, ja, wir müssen dich jetzt allein lassen, weil wir haben noch eine Verabredung. Wir kommen später wieder und Erich sagt, all klar, ich gehe jetzt mal zum Josef und klär das.
Ein Typ, der auf das ganze Pyro-Zeug steht, ja, auf Feuer, aber auch auf Dunst und Löschschaum.
Aber es ist gut gespielt, also weil du sagst ja, es gibt ja immer so viele Verdächtige und man merkt ihm so im Schauspiel seine Faszination dem Feuer gegenüber
an. Genau, dieses, oh, ist doch toll, ne, so fasziniert, absolut, ja, stimmt.
Absolut. Ja, ist ja mittlerweile auch wirklich da der sechste Verdächtige ungefähr.
Bist großzügig in deiner Schätzung.
Ernsthaft sogar.
Und Erich muss allein nach dem Dieb weitersuchen, weil, jetzt habe ich es wieder gefunden, THG wollen sich die Monika Lind, also die Freundin von einem der Motorradrocker, vorknöpfen, ne?
Genau, um herauszufinden quasi, ob die angerufen haben, oder?
einfach mal auf den Zahn fühlen, so, ey Junge, du hast uns bestimmt hier verpfiffen, ne? Aber auf dem Weg zu ihr sehen sie plötzlich den Werner Keidel mit seinem Rad und einem Paket auf den Gepäckträger. Und dann, jetzt geht halt mal wieder alles schnell bei TKKG, ne? Ich glaube, wir sind jetzt auch in den letzten 5 oder 6 Minuten vom Hörspiel. Sie vermuten, das sei die Höllenmaschine und die fährt ja einfach so durch die Stadt über Stock und Stein. Oh mein Gott, ist der bekloppt, ne? Die kann doch jeden Moment hochgehen. Und dann verfolgen sie ihn zu einer Kiesgrube, wo er in einer Bauhütte verschwindet. Wichtig mit der Bauhütte, ne? Weil da ist ja noch jemand anders drin, nämlich der Knallauge.
Mataschke.
Mataschke. Das ist ein geiler Name, Mataschke, finde ich. Ja. Das wäre ein schönes Pseudonym. Also sie vermuten, er möchte diese Bauhütte in die Luft sprengen und Tarzan, er geht wieder voran, er prescht vor, reißt die Tür auf und sagt, ja, du bist der Feuerteufel, ne? Und dann so, Tarzan, wo kommst du denn her, ne? Ja, du bist überführt, ne? Bleib draußen.
Ja, genau, das bleibt draußen, finde ich
cool. Und dann noch dieser Satz irgendwie, aua, du tust mir weh. Ich habe übrigens schon mal überlegt, wenn man nochmal einen TKKG-Podcast komplett neu starten würde, ich glaube, ich würde ihn nennen Aua, mein Arm.
Du verdrehst mir den Arm.
Der Erich wird überführt, ihm wird die Höllenmaschine entrissen. Es passiert auch nichts, ne? Also jetzt nicht irgendwie, dass man die irgendwie, dass sie hochgeht und dann schaltet sich hier Knallauge ein, ne? Weil Tarzan ihn da konfrontiert und sagt, du bist der Feuerteufel. Und der kommt ja wirklich so aus nichts, ne? Er sagt so, der da? Nee, das ist der Feuerteufel, ne?
Gestern sah er noch ganz anders aus.
Ein Bettler? Wo kommt der denn her? Na, der war hier in der Hütte. Ach so.
Ne? Nein, er war es nicht. Hab ihn doch gesehen.
Und dann ist er jetzt ganz klein mit Hut, weil Tarzan ihn fragt, so, wie oft hast du gezündelt?
Ja, 5-mal. Ja, ich musste das Feuer sehen. Es war so faszinierend. Ja, die Hitze, der Brand.
Mehr waren es aber nicht. Ja? Und ich denke mir mal, er war, das wird ja nicht gesagt, weil beim, ich weiß auch nicht, ob es im Buch steht, aber ich kann mir vorstellen, der hat bestimmt nur Sachen angezündet, die auch nicht versichert waren.
Wird's nicht sogar gesagt, am Ende, dass das die 5 Gebäude waren, die nicht versichert waren. Ich glaube, das wird sogar erwähnt, wenn mich nicht alles täuscht.
Ja, beim Kommissar Glockner kriegen sie das dann raus.
Ja, genau. Also das ist tatsächlich so. Bist auch ein guter Glockner, Thomas, ohne es. Oder du hast es so unterschwellig mitbekommen und hast es jetzt nicht ganz vorne gehabt.
Es wird ja am Ende gesagt, dass er mit einem blauen Auge davon kommt. Deswegen gehe ich mal stark davon aus, dass er da jetzt nicht irgendwie Häuser angezündet hat, weiß ich nicht, so Kinderheim oder so, ne?
Da hat er auf jeden Fall mal Glück gehabt, dass er die Hütte nicht in die Luft gesprengt hat, weil sonst hätte er einen Mord auch noch gehabt auf seiner Liste. Nicht nur die 5 Gebäude.
Ja, aber der Mataschke wäre wahrscheinlich aufgrund seines hohen Alkoholgehalts im Blut einfach verpufft, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, oder der 2, vielleicht gibt's ihn ja auch doppelt, ja, genau, da hätte einer überlebt doppelt. Von den beiden,
ja. Ja, der Spruch ist aber auch wirklich geil, da sagt er, ich war im Industrieviertel und da war der Feuerteufel, ich bin abgehauen, mit Benzin hat er rum gespritzt. Ja, 2 gesehen, also, dass man sich auch nicht zu schade ist für diesen Gag, ne?
Ja, absolut.
Ja, das ist der beste Gag der ganzen Folge.
Ja, wie, es waren 2. Nein, war nur einer. Den habe ich doppelt gesehen. Prost.
Das ist doppelt.
Der presst das so hervor, dieses doppelt.
Und weil du gerade Benzin nochmal erwähnt hast, das ist ja der 2. großartige Gag, ja, den Klößchen macht, weil er sagt ja, brände mit Benzin bei den Benzinpreisen. Also auch sehr aktuell.
Ja, das ist im Buch sowieso alle Gags, die Willi macht, die, ha, pass auf, jetzt Wortspiel, zünden auch. Also steht da immer, er erntete Gelächter.
Ja, und Glockner ist ja sehr locker, der lacht ja da auch mit, ne? Also das, in der Folge sind die alle ganz gut drauf.
Die sind richtig alle gut drauf, muss man sagen, ne? Also es gibt da irgendwie, würde ich jetzt auch im Fazit sagen, eigentlich macht das Hörspiel eine gute Stimmung. Irgendwie, es gibt so wenig, ich sag mal, es gibt immer so manchmal so Momente, die ich als belastend empfinde, ne? Und das ist ja aber eigentlich nicht, finde ich. Also das habe ich ja schon öfter gesagt, ich finde, es hört sich alles gut weg.
Ja, genau.
Also ich habe da in meinem Fazit was stehen, das kann ich jetzt auch schon vorwegnehmen. Ich glaube, das trägt viel zu diesem guten Feeling bei. Die Folge ist gut gealtert. Und das ist für eine TKKG-Folge natürlich etwas eher Seltenes, ja.
Wir gehen jetzt auch langsam in den Showdown.
es ist ja auch wieder so eine Folge, in der Tarzan ja eigentlich alles wieder im Alleingang löst. Das fängt jetzt damit an, die begegnen doch jetzt wieder den Typen mit der Wünschelrute.
Aber vorher noch die Info, oder hatten wir die schon, also dass die vom Glockner erfahren, dass es Fingerabdrücke gibt von einem neuen Brand, den es jetzt gegeben hat.
Genau, der Brand im Industrieviertel, du hast recht, ne? Dabei hat der Typen Benzinkanister irgendwie liegen lassen oder verloren und da sind die Fingerabdrücke drauf. Das wird auch im Buch beschrieben, wie der das macht, so dass der da so wirklich so eine richtige Brandspur legt, ne, wieder mit einer Kerze in der Mitte und so weiter und so fort, ja. Auf dem Weg zurück in die Stadt kommt ihnen ein Auto entgegen und da sitzt hier der Mann mit der Wünschelrute drin, der ja auch bisher sehr sympathisch war, ne, so mit der Sprechweise. Und der steigt aus, sagt er sogar, hallo meine Freunde, ne, wie geht's euch, ja. Und jetzt hat Tarzan halt eine Idee, ne, und sagt irgendwie, oh, darf ich mal die Wünschelrute in die Hand nehmen, ich will das auch mal probieren, ja. Können Sie mal mein Fahrrad dabei halten, und schubst ihm das so entgegen, dass der gar keine andere Wahl hat, als es aufzufangen. Und auch hier ist der Typ eigentlich cool und sagt irgendwie, Mensch, du kannst mir das doch nicht so entgegenschmeißen, Junge, wäre beinahe hingefallen, ne. Und jetzt ist Tarzan mal wieder ein Arschloch, weil der verarscht ihn. Der sagt dann sowas wie, oh toll, oh es wirkt schon, oh, oh ich spüre die Energie, oh es ist toll. Und der so, wie bitte, ne? Ja, womit pflegen Sie die denn? Irgendwie mit Möbelpolitur, ne? Jetzt sind die beiden keine Freunde mehr, weil der Wünschelrutengänger sagt, gib her, gib sie mir.
Ja, da war die Grenze überschritten bei der Möbelpolitur. Hab ich auch nicht ganz verstanden.
Ja, vor allem, weil das so ein Draht ist. Das wird ja auch alles übrigens im Buch geschildert. Das ist kein klassisches so ein Holzteil,
so ein
Y, sondern das ist richtig so ein Draht, weil der dann auch viel besser auf die Schwingung reagiert und so. Karl hält im Buch auch einen viel längeren Vortrag über Wünschelruten, dass Wünschelrutengänger so, weiß ich nicht, im 17., 18. Jahrhundert so richtig so Stars waren, ja.
Oh, ich finde auch den Vortrag, den er im Hörspiel hält, am Anfang eher ist es, glaube ich, warum man überhaupt, oder was da eigentlich dahinter steckt, den habe ich sehr interessant gefunden, ja, weil ich frage mich ja seit der Benjamin-Blümchen-Folge mit der Wünschelrute, wie das eigentlich eine der allerbesten.
Das ist eine der besten. Ja. Da sind auch alle gut drauf in der Folge.
Ja, da sind wir, das ist Veto. Wohl wahr, ja.
Veto.
Und das bei dieser Hitze, ne? Das hat ja 39 Grad.
Nee, da muss ich Veto einlegen, weil ich finde Carla Kolumna in dieser Folge furchtbar.
Oh, hör auf! Wenn die ihre Handtasche öffnet und alles rausholt, was da so drin ist, ne? Stachelschwein, Stachel aus Italien, da ist es. Also es ist, und ihr Klappspaten. Okay, aber wir schweifen ab, sorry.
Die Zeit muss man sein, vor allem sie trollt ja auch alle, ne? Weil sie zweifelt ja das an und jedes Mal, wenn was schief geht, macht sie sich ja auch drüber lustig. Also sie ist überhaupt nicht hilfreich in der Folge. Also Carla Kolumna ist wirklich.
Ja. Ja, aber sie ist sehr charaktertreu, diese Folge, muss ich sagen.
Uga, uga, buh.
Oh, jetzt habe ich ja hier Experten. Ich habe gestern einen Podcast gehört. Es gibt ja diesen Podcast Recorder, das Hörspielmagazin. Und ich habe eine Folge gehört, da war die Yvonne Greizke zu Gast, die Carla Kolumna spricht. Und da haben sie einen Sample eingespielt. Das kann nur aus einer Benjamin-Blümchen-Folge sein. Weil Bibi Blocksberg kenne ich ja recht gut. Und dann sagt jemand hier, der Klaus Miedl, der hier auch bei Jan Tenner gesprochen hat, hier den Professor Zweistein, der sagt irgendwie zu ihr, Frau Kolumna, Sie sind ja richtig toll und so, Sie müssen öfter kommen. Und dann sagt sie, ihr lernt ist, ihr lernt, ich komme aus Berlin.
Folge 21, Benjamin als Weihnachtsmann.
Dankeschön.
Bitte.
Siehste? Muss ich gleich mal reinhören, weil das hat mich jetzt interessiert.
Starke Leistung, Matthias.
Ja, siehst du, ich kann ja nicht jeder einzige Nerd sein. Vielen Dank.
Super.
Vor allem sagt er dann noch, die Reaktion ist ja dann, na dann ist das kein Wunder.
Genau, richtig. Oh, na dann, ne? Kann ich nur bezeugen, so sind wir Berliner.
So. Übrigens, ich glaube, ich wollte dich meinen Satz noch fertig sagen.
Oh, ja,
also jetzt weiß ich endlich, wie das funktioniert, denn ich frage mich seit dieser Folge mit Benjamin Blümchen und die Wünschelrute, wie das eigentlich genau funktioniert. Und Karl hat es uns erklärt. Klammer zu.
Zwischendurch gibt es ja auch noch eine schöne Erklärung von da fragt ja Karl, wie das genau funktioniert. Dann wird dann noch erklärt, wie die Feuer, wie die den Ausbruch des Feuers nachverfolgen können und so. Also wird viel erklärt in der Folge. Es passiert nicht nur viel, sondern wir erfahren auch viel. Also ja, rundum gelungen.
Außer den Namen von dem Wünschelrutengänger, weil der ist bis jetzt noch nicht erwähnt worden. Was auch sehr interessant ist eigentlich, weil den hören wir das allererste Mal dann vom Kommissar Glockner.
Ah, okay.
Stimmt, er sagt ja dann, Seitz ist der Brandstifter. Ja, Seitz.
Also das ist auch witzig. Also der Täter, der Haupttäter, sage ich jetzt mal, wird erst bei der Verhaftung oder bei der Erklärung genannt.
Stimmt, ja. Aber das ist auch so ein bisschen typisch für die alten Folgen. Und ja, manchmal ist ja auch der Weg das Ziel. Ne? Eigentlich am Ende ist es, ja, es ist schon wieder Fazit, aber ich ist ja am Ende auch scheißegal, wer der Brandstifter ist. Ne?
Also, ja, gut.
Das spiegelt sich auch in meinen drei Worten wieder. Auf jeden Fall, ja, Tarzan.
Alles scheißegal.
Nee, fast. Also Tarzan hat sich wie Rotz am Ärmel benommen. Gabi schimpft auch mit ihm so, ey, der war so nett zu uns und du verarschst ihn hier nur. Und dann sagt er, nein, ich habe einen Verdacht. Wer ist denn ständig hier in der Gegend unterwegs? Wer ist denn durch dass er sagen kann, so, oh, ich suche ein bisschen nach Wasserläufen und so, ne? Also kennt sich gut aus und so. Und er war auch derjenige damals, dem wir gesagt haben, der Farnhauser wollte hier seine Scheune abbrennen und so. Deswegen Tarzan mal wieder den Geistesblitz. Und wie es oft so ist, hat er ja auch immer recht, ne, mit seinen Vermutungen. Ist ja so. Man rennt jetzt mit seinem Fahrrad wieder zurück zum Glockner. Da entnehmen sie dann die Fingerabdrücke, die der Seitz, ne, der Wünschroutengänger hinterlassen hat. Vergleicht die mit denen auf der Kerze, auf dem Karton und mit dem auf dem Benzinkanister. Und dann kann er mit ruhigem Gewissen sagen, Seitz ist der Feuerteufel. Wir haben ihn. Und dann schickt er so die Mädels und Jungs raus, sagt so, ich kann euch jetzt hier nicht gebrauchen, die Fahndung läuft an. Aber es wäre halt nicht TKKG, wenn Tarzan nicht noch eine Idee hätte und sagt irgendwie, jetzt, passt mal auf, mir ist jetzt noch eine Idee gekommen. Ich weiß, wer der Typ am Telefon war, der uns verpfiffen hat. Ja.
Das kommt wirklich aus heiterem Himmel.
Ja, das ist auch too much. Das ist wirklich too much. Jetzt irgendwie, man merkt, die Vinyl wird langsam knapp, ne? Wir haben nicht mehr so viele Minuten. Wir müssen jetzt zum Ende kommen. Ja, und sagt er, das kann doch nur hier der Konrad Hecker sein, der Vater vom Norbert, ne? Weil der kennt sich ja aus. Wobei ich das auch noch nicht so ganz verstanden habe, das müsst ihr mir gleich mal erklären. Der arbeitet als Versicherungsinspektor. Was hat der denn davon? Also, ich fasse das jetzt mal zusammen. Er und der Seitz, der Wünschelroutengänger, arbeiten zusammen. Er sagt ihm immer, du gehst heute Abend dahin, zündest das und das Haus an, weil die sind bei mir versichert. Und der macht es dann. Aber was hat denn der Typ davon, der Hacker?
Na, ich denke mal, dass die Versicherten zum Hacker gegangen sind und gesagt haben, ich brauche Geld, kriegst eine Provision. Und der Hacker geht zu seinem Feuerteufelmann, der macht's dann. Mhm. Weil muss ja beim Farnhauser auch so gewesen sein, weil sonst hätte der Farnhauser keinen Grund, warum er seine Scheune anzündet. Das heißt, so schließt sich ja der Kreis.
Nee, der Farnhauser war aber jetzt, hat es auf eigener Basis entschieden, weil der hatte nämlich Schulden und der wollte einfach die Versicherung ausgezahlt bekommen. Dann wird ja gesagt, dass der Seitz trotzdem dann die Scheune angezündet hat, um erstmal den Verdacht so ein bisschen auf den zu lenken. Dass man nicht sagt, so, es gibt nur einen Feuerteufel, sondern es gibt mehrere. Es gibt ja auch so Nachahmungstäter und so. Das wird ja auch irgendwann im Hörspiel gesagt, dass es Leute gibt, die dann, selbst wenn der Feuerteufel gefasst wird, dass es dann immer noch Täter gibt, die einfach das fortsetzen. Das gibt's ja auch, weißt du? Und in dem Fall wollte man, glaube ich, nur für Verwirrung sorgen. Mhm. Aber vielleicht kriegt er eine Prämie, wenn die irgendwie dann aufgeklärt werden. Oder halt, die kommen wirklich zu dem und sagen, psst, ich will mal meine Versicherung betrügen, kennst du nicht einen, ne? Ich geb dir auch was ab von der Summe. Das kann natürlich sein, das habe ich nicht so ganz verstanden.
Es geht ja um den Weg. Am Ende ist alles scheißegal.
Ja gut, dann schlagen wir jetzt mal den finalen Weg ein, denn man begibt sich jetzt zum Hacker und natürlich, wie soll es anders sein, ist Seitz vor Ort. Tarzan sagt irgendwie, jetzt ruft mal hier den Kommissar Glockner an, ich kümmere mich schon drum, ne, stellt sich dem in den Weg so, hallo Brandstifter, ne? Und dann, was willst du schon wieder hier, ne? Na, ich will verhindern, dass sie jetzt hier abhauen, sie sind der Feuerteufel, ne? Und dann so, geh weg! Und dann kommt's mal wieder zu einer kleinen Rangelei und dann kommt wieder, aua, mein Arm, du tust mir weh! Und ja, das Hörspiel ist vorbei. Also, sowohl der Feuerteufel, der Alvin Seitz war, als auch der Drahtzieher, der Konrad Hecker, sind überführt und der Erzähler fasst es auch so ganz knapp zusammen. Der und der kriegt langjährige Gefängnisstrafen. Der Werner kommt im blauen Auge davon. Farnhauser kriegt auch sein Fett weg.
es endet eigentlich relativ unspektakulär, finde ich, ne? Wenn das alles so zusammengefasst wird. Aber das war die Folge.
Das war die Folge. Ja, unspektakulär, eigentlich ist ja schon eine Katastrophe, finde ich. Also wir sind ja vieles gewohnt von den Masters-Folgen, dass die einfach dann wirklich sehr abrupt enden und die letzte Szene dann sozusagen gar nicht mehr richtig ausgeführt wird. Da wäre noch sehr viel Potenzial oft drinnen, aber sowas habe ich überhaupt noch nie erlebt. Also das ist wirklich heftig, wo einfach nur noch der Erzähler in 5 Sätzen alles zusammenfasst und noch dazu eben mit diesem massiven Schicksal von Norbert Hecker, der eben jetzt dasteht und weder Vater noch Mutter hat und ja, ist halt so Pech gehabt. Und da denke ich mir halt, du lässt halt da echt jetzt Kinder mit diesem Ende einfach alleine. Da brauchen die ja psychologische Betreuung eigentlich.
Heute ja, früher war das irgendwie nicht so nicht so wild. Nee, aber es stimmt schon. Letztlich, ich höre bei sowas, wenn ich das heute höre, dann habe ich irgendwie immer H.G. Francis vor Augen, wie der einen Abgabetermin hat und an seiner Schreibmaschine sitzt und dann denkt, okay, und schließlich wurde er verhaftet. Punkt. Rausgeholt, Papier, abgeschickt oder rübergebracht und fertig, ja. Aufnahme läuft.
Absolut. Ja, und auch Tarzan hat ja überhaupt keine, also der Gerechtigkeit muss Genüge getan werden. Also da gibt's gibt's nicht zweimal drüber nachdenken, ob man das vielleicht irgendwie noch unter der Hand klären könnte oder sonst was. Ne?
Ich kann euch ja nochmal die letzte Seite kurz vorlesen, weil hier wird wirklich alles erklärt und das ist eigentlich genauso knapp wie im Hörspiel. Oh, okay. Alles war genauso, wie Tarzan und die TKKG-Freunde sich zusammengereimt hatten. Seitz leugnete zwar, aber die Beweise waren erdrückend. In seiner Wohnung fand man alle Hilfsmittel, die ein Brandstifter braucht. Außerdem brach Hecker bereits im ersten Verhör zusammen. Sein Geständnis füllte viele Seiten des Polizeiprotokolls. Alle Fälle von Brandstiftung, für die er und Seitz verantwortlich waren, wurden aufgerollt und bis zur letzten Einzelheit geklärt. Natürlich ging es damit auch einer großen Zahl von bis dahin unbescholteten Versicherungsnehmern an den Kragen. Schließlich hatten sie Hackers Angebot akzeptiert. Also wirklich, dass die mit dem zusammengearbeitet haben. Und sie hatten dann den Auftrag zur Brandstiftung gegeben. Für die TKKG-Bande war dieser Fang ein großer Erfolg. Nicht zuletzt wegen der üppigen Belohnung. Das Geld freilich wurde nicht verplempert, sondern auf die Sparkonten der Kinder eingezahlt. Und hier nochmal der letzte Absatz wegen dem Norbert, also hier dem Jungen, dem der Kochlöffel auf den Kopf zerbrochen wurde. Norbert Hecker wurde von seiner Tante aufgenommen, die ihn liebevoll behandelte. Oh. Und schon nach kurzer Zeit zeigte sich eine erstaunliche Wandlung mit ihm. Er machte gute Fortschritte in der Schule und wurde ein richtig netter Kerl.
Ui. Siehst du, eben.
Danke.
Eben. Also, alle, die jetzt die rasende Hängematte hören, können nach 40 Jahren endlich durchatmen. Aufatmen. Ja.
Danke, das Dankeschön, ist sehr schön. Thomas.
Puh. So, und wir kommen jetzt auch schon zu unseren Kategorien. Wir fangen erstmal an mit einem Fazit. Olli, du hast dir die Folge gewünscht, deswegen darfst du gerne beginnen.
Das ist eben etwas, was relativ selten passiert, wenn man so eine Folge aus der Nostalgie herausgetrieben wählt. Sie war besser, als ich sie in Erinnerung hatte. Weil man sie einfach als Erwachsener noch viel, viel besser versteht, weil sie einfach sehr verzwickt ist und sehr sich eben verschiedene Stränge ineinander verwickeln und dann erst wieder auflösen müssen. Und das ist natürlich schon sehr anspruchsvoll, ein sehr anspruchsvolles Hörspiel. Noch dazu gibt es einfach sehr, sehr viele verschiedene Charaktere, die auch sehr verwirrend sind. Die Sprecher, in dem Fall kannte ich sie noch dazu eigentlich nicht von anderen Hörspielen, kennt man dann teilweise gar nicht so gut auseinander. Also das ist etwas, was mir auch bei den aktuellen Hörspielen auch immer wieder mal passiert, dass man dann die Rollen, wenn sie dann wieder auftreten, nicht mehr zuordnen kann, die Sprecher zu den Rollen. Ist das jetzt der Hacker gewesen oder was doch der Autoverkäufer Dings, ne? Oder wie auch immer. Also das ist ganz interessant. Aber wie gesagt, absolut gut gealtert. Als Erwachsener muss man sich's auch zweimal anhören, damit man es dann auch wirklich so kapiert, glaube ich, wie es gemeint ist. Ja, könnte ich jetzt in 3 Worte zusammenfassen, wenn du möchtest.
Nein, das machst du gleich. Weil jetzt ist erstmal Matthias dran mit seinem Fazit.
Ja, also mit Blick auf die Uhr und auf meinen Akkustand schließe ich mich den Worten meines Vorredners an und ergänze noch, dass ich grundsätzlich, also die Folgen 1 bis fast 80, würde ich sagen, die kann ich wirklich jederzeit am Stück durchhören. Und dennoch ist Folge 12 eine von denen, die ich nicht so fort im Kopf habe, wenn ich an gute Folgen denke. Und lustigerweise ähnlich wie bei der Benjamin Blümchen Besprechung mit meinen Brüdern, da ging es auch um Folge 12, Benjamin als Briefträger, beim Besprechen merkst du dann plötzlich, aber die ist richtig gut. Ja, und das möchte ich hier auch festhalten. Folge 12 TKKG, die ist aus meiner Sicht richtig gut. Gefällt mir perfekt. Nein, nicht vielleicht perfekt, aber gut. Wirklich gut.
Ja, da würde ich mich auch gleich anschließen, dass ich sage, ich habe es ja vorhin schon gesagt, das ist so eine Folge, die, wenn ich jetzt irgendwie denke, ach, was hörst du TKKG, dann fällt die mir nicht auf. Aber jetzt in der Vorbereitung muss ich sagen, die hat mich nicht genervt. Ich fand die geradlinig erzählt und einfach, ja, die ist gut. Also gebe ich dir recht, das ist jetzt nicht eine meiner Lieblingsfolgen. Aber es ist jetzt keine Folge, wo ich auch denke, ach nee, ich breche ab oder so, weißt du. Also irgendwie, die ist geradlinig und auf TKKG fixiert, ne, die sind alle gut drauf. Und das kann man ja jetzt auch nochmal sagen, haben wir vorhin schon drüber gesprochen, kann man sowohl in der alten Abmischung natürlich hören mit der Carsten Brühl Musik, aber die Version, wie sie auf Spotify ist oder auch mal auf CD erschienen ist, die steht da jetzt wirklich nicht im Vielen nach.
Ja, da bin ich voll bei dir. Wie gesagt, ich musste mich erst dran wagen und auch ein bisschen dran gewöhnen. Aber klar, also mit der Carsten Bohn Musik, das ist für mich einfach Nostalgie pur. Und an manchen Stellen beim Hören weiß ich auch genau, jetzt muss dieses Stück kommen und es kommt dann in der Spotify-Version eben nicht. Aber was da gewählt wurde und vielleicht auch manchmal, wo vielleicht Musik dazu kommt, zum Beispiel bei dem Telefonat vom anonymen Anrufer, ja, da ist im Original gar keine Musik dabei. Hier ist jetzt so was Mysteriöses dahinter und das wertet das auf. Also es ist wirklich gelungen.
Ich kann da vielleicht noch anfügen, ich habe die Originalkassettenfolge jetzt seit der Kindheit auch nicht mehr gehört. Überhaupt die Folge nicht mehr gehört seit damals. Ich habe zuerst die Spotify-Folge gehört und dachte mir, boah, super Musik. Das ist mir richtig aufgefallen und auch so düster und passend eigentlich. Und hat mir eigentlich besser gefallen als die Originalmusik, weil ich mich eh nicht mehr erinnern konnte. So richtig und weil ich ja auch nicht so aktuell eben drinnen bin wie du. Ich weiß, das ist Majestätsbeleidigung. Nehm's auch schon wieder zurück. Bitte schneid das wieder raus,
Thomas. Bitte nicht.
Aber ihr wisst, was ich meine.
Der Matthias kann damit umgehen. Aber ja, also das ist mal eine der Folgen, wo es wirklich, gerade auch bei TKKG, bin ich da auch gnädiger als bei 3 Fragezeichen, was den Austausch der Musikstücke angeht. Aber hier ist es wirklich rund in sich, muss man sagen. Aber da es auch nicht eine meiner Lieblingsfolgen ist, bin ich da sowieso gnädig. Aber ja, um das abzuschließen, hat man für die Neufassung auch gut gewählt. Ich glaube, es gibt auch keine Kürzungen, also keine Sätze, die fehlen.
Nein.
Dann kommen wir jetzt zu den Kategorien. Eine Kategorie kann man immer sehr schnell abhandeln. Das ist nämlich die Kategorie,
wie nützlich war Karl?
Da kann man jetzt eigentlich sagen, er war nützlich. Er hat mal so kurz zwischen Klößchen und Tarzan geschlichtet. Das fand ich gut. Er macht diesen Wünschelruten Vortrag, der natürlich im Buch ein bisschen ausführlicher ist. Und auch im Buch ist er halt derjenige, der weiß, wer diese Monika, die Freundin von dem Rocker ist. Ne? Also deswegen, er ist mir hier nicht unangenehm aufgefallen, aber er ist halt aufgefallen. Manchmal denkt man ja, war Karl jetzt dabei oder nicht?
Nee, und er ist hier aus meiner Sicht gleichwertig. Er gehört voll ins Team rein, bis hin, dass er sogar einmal, nicht Sascha, wie heißt, Tarzan auch wieder Worte gibt oder ihn zur Ordnung ruft. Also das hier absolut nützlich.
Ja, schließe ich mich an, ja.
Ja, da seht ihr mal, wie mein Wissen uns in diesem Fall weitergebracht hat.
Lieblingszitat.
Habt ihr euch denn ein Lieblingszitat überlegt?
Na ja klar. Aber den doppelt.
Ich habe jetzt gedacht, ich warte mal ab, was kommt. Ich habe nämlich so ein paar. Wenn du den doppelt nimmst, dann kommt von mir Wieso? Ich bin froh, dass die Schlampe weg ist.
Ich habe mir das Zitat aufgeschrieben von Karl. Ist auch selten, dass ich ein Lieblingszitat von Karl habe. Einfach, wenn hier der Typ auf das Fahrrad geschubst wird. Ne? Was? Aus Fahrrad? Wie ist sowas möglich? Meinst du, dass es Umweltverschmutzer gibt, die sogar ein Rad ins Wasser werfen? Also das ist wirklich eigentlich mein Highlight, ja, muss ich sagen. Aber eure Sprüche sind auch super, dieses mit dem Doppelt und auch mit der Schlampe. Aber die war zu offensichtlich.
Echt? Also ja. Das ist
die drei Worte.
Und jetzt, lieber Olli, jetzt darfst du gerne deine drei Worte nennen.
Okay, also meine drei Worte sind teuflisch verzwickter Fall.
Hui. Bei mir ist es etwas langweiliger, ich habe einfach nur auf heißer Spur.
Ja. Passt aber.
Ich habe gleich wieder drei. Und zwar gucke ich ja dann immer, als ich noch damals mit Anna das Drei-Worte-Spiel hatte, gucke ich mal, was ich damals genommen habe. Und in dem Fall hatte ich, weil es ja in dem Fall nicht nur einen Feuerteufel gibt, sondern mehrere, habe ich genommen jede Menge Brandstifter.
Das ist gut.
Und dann habe ich Alternativworte noch gefunden, weil ich ja jetzt doch gemerkt habe, ach, das ist ja schön erzählt, geradlinig. Habe ich genommen straff und stramm. Was die Erzählung angeht. Wenn ich jetzt nochmal neue Worte wählen müsste, dann würde ich nehmen, das sagen nämlich Klößchen, Christkind hat Pause.
Ah ja, das ist auch gut, ja.
Das ist schön.
Straff und stramm dachte ich mir schon, gehst jetzt nochmal auf die Szene im Buch ein, ja, wo der Farnhauser der Kellnerin in den Hintern kneift.
Nee, so bin ich nicht. Nein, das ist überall so. Aber Christkind hat Pause finde ich auch sehr schön, weil er einfach gesagt wird wegen der Kerze, weil das ja eine, wie du richtig gesagt hast, Olli, eine Weihnachtskerze ist. Und das kann ja nicht sein, das Christkind hat ja gerade Pause, weil wir haben Juni.
Ja, das ist super. Das stimmt.
Damit sind wir am Ende und die Väter hier, die haben noch Verpflichtungen. Der eine muss jetzt noch Hausaufgaben machen, der andere muss, weiß ich nicht,
duschen.
Fühlst du dich so räudig nach der Besprechung, ne?
Ja, okay. Ja, du hast mich zum Schwitzen gebracht.
Ist alles so verraucht hier nach dem ganzen Feuer.
Das mache ich doch immer gern. Ihr Lieben, ich bedanke mich bei euch, dass ihr den Spaß heute mitgemacht habt.
Ja, vielen Dank.
Ihr seid natürlich jederzeit wieder herzlich eingeladen. Also,
ja, dann kommen wir nächstes Mal auch wieder.
Genau, dann darf der Matthias sich mal eine Folge wünschen.
Oh, ja. Mit flammendem Vergnügen.
Ansonsten hört Pumuckls Sturschädel, hört den Machtschädel.
Und die rechte und die linke Hand des Podcasts.
Richtig, und jetzt hat Matthias die Unterhaltung verlassen. Ich hoffe, er kommt gleich wieder. Ansonsten geht mal auf seine Webseite www.matthiasgall.de. Matthias mit einem T, ganz wichtig. Hört rein hier in die Neuauflage von den Masters of the Universe Hörspielen oder in seinem Podcast Nerd gehört. Jetzt kann er nicht mal mehr Tschüss sagen, das ist total doof.
Ja, ich kann es noch ergänzen, er hat ja auch einen super Benjamin Blümchen Podcast, Nörderei heißt der, den muss man sich auch mal anhören, der ist auch super. Seine ganzen Masters of the Universe Moto-Fanfiction Geschichten, legendär.
Ganz toller Mensch. Danke, Matthias, ja, dass du da warst. Ne?
Jetzt bist du von uns gegangen. Ein Nachruf auf Matthias Gall.
Schlimm, schlimm, schlimm. Ja gut, Olli, ja, dann hauen wir auch rein und dann bis zum nächsten Mal. Ja, ne?
Bis zum nächsten Mal. Übrigens, das wollte ich noch kurz loswerden. Die Folge, ja, die ich war mir nicht ganz sicher, ob die Folge leicht zu besprechen ist, weil sie eben gar nicht so viele Blödsinnstellen hat, über die man so herziehen kann. Und aber es ist ganz gut, ist uns auf jeden Fall gut gelungen.
Ich denke auch. Mal. Ich bedanke mich bei dir. Ne? Ich freue mich aufs nächste Mal und mach's gut. Ich muss mich jetzt ganz schnell anziehen, weil ich muss meine Freundin vom Flughafen abholen. Also,
tschüss.
Mach's gut. Tschüss. Tschüss.
Eine Rotz- und Wasserproduktion.